jetzt habe ich die ganze Zeit die Luft angehalten.
Kannst du nicht länger, oder was?
Doch, natürlich, aber ich wollte ja hier jetzt doch mal was sagen, ne? So lange habe ich mich zusammengerissen. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für Fahrrad und was dazugehört. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas. Halt, Grätsche. Hans, a.k.a. Hannes. Hans war nämlich beim Friseur, scheint es, und sieht das ein bisschen aus wie der Radfahrer des Jahres.
Muss ich jetzt glatt mal gucken. Meinst echt?
Ja, Hannes Jennecke, Hans Dorsch, bei der Geburt getrennt. Wir müssen da mal unsere Mutter fragen, ob wir nicht doch Drillinge waren.
Also, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Also, Hannes Jennecke ist ja, also gibt hässlichere Schauspieler, glaube ich. Und also Weltverbesserer.
Ich kenne Frauen, die mögen Hannes
Jennecke. So, darauf gleich einen Schluck Glühwein bei mir.
Bei mir Earl Grey Hot.
Ursprünglich war Bier leer angedacht.
Ja, meiner ist auch leer.
Das ist, liebe Hörer, weil wir schon ein bisschen quasi Pre-Show hinter uns haben, ne? Wir uns so einschwingen und schon mal ich habe vorher noch meinen Cognac-Schwenker in der Hand gehabt, also der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die Geschichte von der Radiotrinkerin, ist das die?
Die Radiotrinkerin, ja. Max Gold.
Die trinkt, glaube ich, auch erstmal härtere Sachen, um in Schwung zu kommen, oder?
Ja.
Weil wenn man die ganze Zeit Bier trinkt, dann muss man ja dauernd aufs Klo, das geht ja nicht. Ne?
Nee, das geht nicht. Also ich habe ja letzte Woche eine Menge gelernt über Whisky und Zigarren, deswegen auch hier Whisky bei mir und dicker Nebel, nicaraguanischer.
Dicker Nebel, was ist das?
Dicker Nebel, ich qualm hier eine dicke Zigarre.
Ah, okay, alles klar.
Dicker Zigarren. Nee, stimmt nicht, aber das, das kann ich vielleicht erzählen. Ich kenne mich nicht aus mit Zigarren. Ne? Ich war ja, wenn ich geraucht habe oder so, dann oder irgendwie. Bist du noch dran, Hans?
Ich bin noch dran, ja. Wieso?
Ja, das ist gut, nee, weil das Bild gerade steht, aber das soll mich nicht irritieren. Dann eher so auf Zigaretten und inhalieren und so. Zwar ungesund und Teufel, aber egal. Jetzt war ich mit einem Freund in der Bar und da gab es locker mal 100 Sorten Whisky, wo ich einen mir mundenden empfohlen bekommen habe und eine passende Zigarre dazu. Und an sich ist das ganz okay. Man hockt da dort, schmaucht die Zigarre zu Ende und den Whisky und dann ist man zwannilos und dann geht man wieder. Es geht eigentlich.
Also die Alternative ist Shisha-Bar, oder? Da trinkt man dann Cola und raucht irgendwas, was nach Himbeere schmeckt oder so.
Red Bull trinkt
man. Ach so, Red Bull, okay. Ich weiß nicht, was die da trinken.
Da will ich nicht rein.
Und nur
da riecht's bestimmt. Das sieht von außen immer so aus, wie wenn es nach Klostein riecht drin. Also irgendwie macht die nicht.
Also im Sommer, wenn ich in der Weidengasse, durch die Weidengasse fahre, da sind ja mehrere Shisha-Bars, glaube ich. Und da fühlt man sich wie fast ein bisschen wie bei Bodyshop oder so. Nur mit ein bisschen vernebelt noch. Oder vor einer Weile habe ich jemanden auf dem Rad dampfen sehen.
Ach so, mit den Elektroqualmen.
Ja, tschu, also so richtig mit großem Nebel. Und dann bin ich durch seinen Nebel durchgefahren und das war irgendwie auch so himbeermäßig.
Ja, also das ist albern.
Was war denn das für ein Whisky?
Das war ein Islay Whisky. High Street Islay. Warte mal, ich kann mal gucken. Also es ist so ein malziger, rauchig weicher gewesen. Mhm. Also weil man kann da auch ein bisschen nach dem Biergeschmack gehen und allem und was man sonst so so trinkt und da kann man sich dann dementsprechend einen Whisky aussuchen. Aber leider ist mein Telefon tot gegangen. Das hätte mir das gesagt, vielleicht. Aber was ist da los? Das ist ja allerhand.
Du, pass auf, dann setz ich bei der Gelegenheit mal. Wir haben ja Hörer aus Baden-Württemberg, ne?
Mhm.
Und selbst wenn wir keine haben, eine meiner Lieblingsradiosendungen, die heißt Alles in Butter. Von der habe ich dir sicher schon mal erzählt, oder? Das ist die WDR-Sendung für Genießer. Die kommt immer samstags, aber das ist mir egal, weil ich höre die ja sowieso als Podcast. Und die haben jetzt eine Doppelfolge gemacht zum Thema, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Stress.
Thomas, du musst dein Telefon jetzt nicht anschalten. Ich habe zum Beispiel meinen Mond gerade an. Den schalte ich immer an, wenn ich Ruhe haben will.
Ach so, ja, aber. Nee, das ist, hat mich. Ich bin ja mit meinem Apple-Produkt gerade nicht so ganz zufrieden.
Ja, lass mich deshalb einfach von der Schwäbischen Alb weitererzählen, ne?
Ach so, ich dachte, du warst schon fertig.
Nein. Also, Doppelfolge Schwäbische Alb, sehr empfehlenswert. In der ersten Folge geht es um Linsen und Spätzle. Und ich glaube Käse auch, aber da bin ich eingeschlafen dabei.
Mhm.
Und in der zweiten Folge geht es um Brot und Whisky, weil was viele nicht wissen, um mit Donald Trump zu sprechen, ist
kaum
das,
jemand vermisst.
Bitte?
Aber trotzdem kaum jemand vermisst.
Ja, ist das in der auf der Alp sehr viel Whisky gebrannt wird. Mhm. Und wohl auch sehr guter. Single Grain zum Beispiel auch. Der empfiehlt sich für.
Der Single ist, Grain ist das dann Emma?
Vielleicht.
Einkorn.
Ja, klar. Ja. Also der ist ohne Gerste. Das ist einfach, das ist ein Korn. Und in ein Fass geschüttet und da liegen lassen. Das fällt dem Schwaben sehr schwer, weil der muss ja 3 Jahre warten, bis er den erstmal probieren muss. Dann dachte ich mir, wird mir auch schwer fallen, ne? Also nicht nur der Schwabe ist ungeduldig anscheinend.
Okay.
Also wirklich sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Und der Dinkel ist rehabilitiert beim Genussexperten. Also das ist ein Moderator im Moment und der Genussexperte Gothe heißt der. Und der geht immer auf Reisen und berichtet dann davon. Und dem Dinkel konnte er nie leiden. Vor allem nicht Bio-Dinkel.
Warum?
Weil er
da immer so linke Wählerinnen vor sich sieht, oder was?
Er hat ja nichts gegen Bio, aber ich glaube, Dinkel, und wenn man da schon ein bisschen länger im Geschäft ist, das war halt so dann die Alternative, gerade auch für die hippen Glutenunverträglichen und so. Und man kriegt schon.
Dinkel hat genauso Gluten, Alter.
Komma zugegeben, oder? Manche Backwaren, die Dinkel enthalten, sind schon nicht so super, oder? Im Bio-Supermarkt.
Ich kann dir schwören, Alter, dass es 1000 gibt, die Weizen enthalten und genauso scheiße schmecken.
Okay, aber wenn sie dann das draufschreiben und dann sind sie noch doppelt so teuer und so, dann ärgert man sich. Und der Herr Gothe ist anscheinend, also naja, fand er nicht so gut, aber in der Schwäbischen Alb ist er jetzt rehabilitiert worden und er hat auch selbst ein Dinkelbrot gebacken.
Mhm.
Weil der Dinkel, der zieht nämlich an Haufen Feuchtigkeit, hat der Bäcker Beck erzählt. Und man muss ihn auch lang ziehen lassen. Und weil der so einen Haufe Feuchtigkeit zieht, ist der auch so saftig dann. Also ist dieses Brot so saftig.
Mhm.
Okay.
Pass auf.
Wie sind wir denn da hingekommen? Ach so, weil ich die Zeit überbrücken wollte. Ne? Also, Podcast-Tipp.
Weil ich Krawall gemacht habe.
Also, WDR 5, Alles in Butter. oder einfach nach Alles in Butter suchen. Echt hörenswert.
Mhm. Obwohl, blöder Titel.
Die Sendung gibt es schon länger. Die hieß vorher Ganz und Gar.
Autsch. Ja. Da kann man so als Veganer gar nicht zuhören dann.
Na, Alles in Butter geht für dich auch nicht.
Man muss ja ehrlich sagen, nicht, ne? Also wir haben mit unserem komplett unplatten Fahrradio-Titel können ja mal ganz leise sein. Wunderbarer Titel.
Du kannst ja Herrn Gothe mal einen Vorschlag machen.
Nö, lass mal. Das hast du mitgekriegt von Monkey 49, ne, dass der aufhört.
Wie, dass der aufhört?
Die machen zu.
Echt? Aber sind die nicht...
Haben keinen Bock mehr.
Aber sind die nicht erst von diesen von dieser Großbrauerei gekommen? Von
Ricard, glaube ich.
Wer?
Den Pastis machen. Ricard.
Ja.
Keine Ahnung, die Marke wird es noch weitergeben, schätze ich mal. Aber er hört auf.
Ja, das weiß ich, ja. Also es waren ja zwei, ne? Das war ja ein irgendwie so Unternehmensberater oder so. Hier so Anzugtyp. Business Kasper, glaube ich. Und dann irgendwie der Botanical-Typ oder so. Aber hast du mitbekommen, dass George Clooney erstens Teilhaber einer Tequila-Destillerie war und die zweitens für einen Einhornbetrag verkauft hat?
Mhm. Warum verkauft man? Aber Tequila, ist das was Besonderes?
Das ist ein, also anscheinend, ich meine, Monkey 49 wurde auch ordentlich ausgelöst, glaube ich. Aber kein Vergleich zu diesem Premium-Tequila. Also es handelt sich anscheinend um eine Premium-Tequila-Marke, die in den USA recht beliebt ist. Aber ich meine, um eine Milliarde zu rechtfertigen, da muss schon einiges...
Was, eine Milliarde?
Eine Milliarde, da beginnen ja die Einhörner, ne? Das ist der Hammer, oder? Und zwar er...
Eine Milliarde.
Also George Clooney und der Mann von... irgendeiner Schauspielerin, habe ich jetzt den Namen vergessen. Und noch irgendein Immobilientyp. Die kannten sich und dann... Seit 4 Jahren hatten die dieses Ding, ne?
Mhm.
4 Jahre Tequila Premium, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Eine Milliarde an, weiß ich nicht, so ein Großgetränke-Ding verkauft.
Ja, vielleicht passiert es mit meinem Highland Park Dark Origins auch mal. Ne? So heißt nämlich der, den ich getrunken habe. Und also der Whisky.
Mhm.
Und der, also es ist ein Single Malt Whisky. Das Aroma von Sherry und Gewürznoten, reife Bananen, geröstete Haselnüsse und Bratapfel. Geschmack ausbalanciert, trocken und torfrauchig mit Cocktailkirschen und warmer dunkler Schokolade. Abgang aus, andauernd süß und rauchig. So sieht's aus.
Okay.
12-jährige Standardapfel. Ja gut, also so viel dazu. Und dann halt eine Zigarre aus Nicaragua dazu.
Aha.
Besser als Kuba. Nee, das ist, ich kenne das ja gar nicht so, dieses Ding, dass man da irgendwo reingeht. Und finde ich ja eigentlich ganz schön, dass du einfach eine Karte kriegst, eine große, und dir eine Zigarre da aussuchst. Mhm. Und die kostet dann halt, was weiß ich, zwischen 9 und 18 Euro oder so.
Ja, und schmeckt das?
Oh, weiß ich nicht. Der Whisky war gut. Mit der Zigarre, okay, die war mild. Man qualmt halt da so ein bisschen vor sich hin. Und die sind ganz kurz mittlerweile. Die sind gar nicht mehr diese langen. Die sind kurze Knubbel. Die sind so lang wie eine Zigarette vielleicht. Aha. Und High-Tech-Feuerzeuge dazu. Oder halt Streichhölzer. Je nachdem.
Was für Feuerzeuge?
Ja, die machen so eine seitliche Flamme irgendwie.
Ah.
Keine Ahnung. Und dann werden ja da.
So wie so kleine Bunsenbrenner?
Ja, genau. Und dann wird die ja nicht mehr abgeknipst, die Zigarre. Kann man schon auch machen. Ist ja aber unprofessionell, sondern angebohrt.
Aha.
Da wird ein Loch reingebohrt.
Ja. Ah, ich sehe schon, vielleicht sollte ich auch mal in so einen Club gehen. Ne? Und was kriegt man
ja, da? Ja, und dir wird's auch nicht übel.
Echt, aber also, das sind ja zwei Sachen, von denen mir eigentlich übel ist, also immer übel geworden ist. Whisky und Zigarren.
Eben. Ja, ja, ich hatte auch Respekt, muss ich sagen. Mir ging es blendend am Tag danach.
Die Sache ist natürlich so, mir wurde es da sofort übel. So andere Sachen, ne? Also irgendwie Cognac oder was geht, ne? Aber Whisky, weiß auch nicht.
Ich habe gelesen, übrigens auch bei einer Recherche von alkoholfreiem Amaretto. Das wäre doch auch nicht schlecht, ne?
Nee. Naja, wieso nicht? Gibt's, glaube ich, schon. Ja. Das ist das Zeug, was man bei Starbucks in den Kaffee bekommt.
Sirupzeug. Ja. Also, aber wir müssen, glaube ich, mal zum Thema zurück oder hin.
Hannes Jänicke, total langweiliger, also nichts gegen Hannes Jänicke, aber diese Radpersönlichkeiten, die sind so vorhersehbar. Sag mal, fällt denen echt nichts Ordentliches ein? Ach, der Sänger der Prinzen war es, glaube ich mal, oder? Kann das sein?
Lalala, stimmt, ich Fahrrad.
Da habe ich übrigens gelesen, dass das Lied eigentlich Mein Golf oder so hätte heißen sollen. Dann hat aber die Inga Humpe, oder wer das war, die mit ihm das Lied gemacht haben, hat gemeint, oh, hey, das kommt dich ja nicht so gut an, nimm doch was anderes. Okay, dann nehmen wir ein Fahrrad.
Genau. Der Ossi, mein Golf oder meine Marlboro oder was hier?
Ja, und Hannes Jänicke, ich weiß auch nicht. Überhaupt, ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, was diese Radfahrperson des Jahres soll.
Was machten die dann eigentlich?
Ja, keine Ahnung. Also, wenn der wenigstens alle Nase lang überall irgendwo auftauchen würde.
Ja, meine, also irgendwie.
Tut er aber nicht. Ich glaube, der kriegt einmal den Preis, dann tritt er auf dem komischen, auf dem Radverkehrskongress oder so vielleicht mal auf und darf, also.
Aber der hat ja medial massives Echo im Normalfall, oder?
Ja, muss man bei Twitter gucken, wenn der läuft, was da los ist. Boah, das ist immer.
Brennt.
Landslides, das ist ja. Twitter down, Fail Whale kommt zurück. Kennst du den noch?
Nee.
Der war süß. Früher war ja Twitter ganz irgendwie mit einer anderen Sprache programmiert und ist permanent abgestürzt. Ja, kaum waren mehr als 100 Leute beschäftigt, ging das Ding nicht mehr. Und dann haben sie immer so einen Wal eingeblendet, der von den Vögelchen gehalten worden ist. Das war der Fail Whale. Und die Designerin des Fail Whales war eine Zeit lang sehr berühmt, weil die hat man dauernd gesehen. Und, also den Wal. Ja, der kommt zurück, wenn Bundesrat Verkehrskongress ist, der tatsächlich recht interessant ist. Aber gut, also Hannes Jänicke, ach, was mir ist, dieser Preis ist mir mittlerweile so egal. Und ich bin immer enttäuscht, wenn ich Nasen sehe, die ich kenne und wo ich denke, oh, okay. Und das ist quasi jedes Jahr so. Na?
Ja.
Waldorf. Waldorf, habe ich gesagt.
Waldorf?
Achso. Na, weil ich Motz und ich bin Stettler dann halt. So.
Stettler, ja. Willst du lieber Waldorf oder Stettler? Also du willst auf jeden Fall nicht Hannes Jänicke sein.
Nein. Die Frisur übrigens, meine Frisur, aber die Frisur ist okay, ne?
Ja, free. Haare fly. Nee, Socken fly, Haare.
Nice.
Haare nice, Socken fly. Ja. Okay. Dann steigen wir doch mal ein.
Jawohl. In die Sache. Ich bin schlecht vorbereitet heute, dafür bist du umso besser vorbereitet und hast voll die interessanten Sachen.
Ja, geht so. Aber ich bin halt, ich habe die Zukunft gesehen.
Oh.
Ich habe sie erahnt, über Jahre schon erahnt und jetzt habe ich sie gesehen.
Aha.
Aber zuvor eine traurige Nachricht. Wir haben ja, weil bei uns, wir haben ja so eine Abfolgeliste unserer Sendung. Da steht oben drauf News.
Ja, stimmt.
Das ist der erste Punkt.
Mhm.
Und wirklich eine traurige Nachricht, die ich gehört habe. Also es geht hier nicht um Leben und Tod, aber es geht um Boxercycles, von denen haben wir schon mal erzählt und auch weiß nicht, ob ich, ich habe ein kleines Interview mal mit ihm gemacht. Ich weiß nicht, ob wir es gesendet haben, kann sein. Auf jeden Fall haben wir über die erzählt. Das ist eine englische Firma, die ganz entzückende Lastenräder gebaut hat.
Ich bin auf
Rocket,
der Website.
Rocket hieß das eine. Heißt immer noch, nur dass man es jetzt nicht mehr bestellen kann. Und die haben mitgeteilt, dass sie aufhören. Dass es nicht mehr geht. Sie haben kein Geld mehr zum Produzieren und leider müssen sie ihren Laden dicht machen. Und es war schade, weil es war so ein netter Typ und der hat mir erzählt, mit dem Schweißer, mit dem er zusammenarbeitet, dass der so ein cooler Typ ist und dass sie deswegen immer so coole Räder bauen. Also die Räder haben nicht nur Nutzfunktion. Wenn jemand guckt, also das Rocket, das sieht einfach aus wie von der Kirmes.
Ja, wie eine Rakete auf dem Kinderkarussell, ne?
Ja, ein bisschen.
Dieser
Zentralscheinwerfer und so.
Also oh ja, stimmt. Ja, so ein bisschen steampunkig, ne?
Ja, unbedingt. Also da könnte man auch mit einem Zylinder und Frack drauf sitzen auf dem Ding.
Ja.
Und ja, schade. Made in the UK auch nicht.
Ich sehe hier übrigens einen bei Twitter vom 20. August, noch gar nicht so lange her, da ist eins in Metal Flake Lackierung.
Lila?
Ja.
Boah, ist der Hammer, habe ich auch gesehen.
Ja, das ist schon was. Also das ist nicht so, ich weiß nicht, ich ertappe mich ja manchmal dabei gar so utilitaristisch praktisch zu sein und so und sagen, oh hier, das ist aber funktioniert besser und so. Gleichzeitig habe ich ja mein Rad auch gekauft, weil es das Hübscheste war, was ich zu dem Zeitpunkt gefunden habe. Aber diese Boxer, also vor allem das Rocket, das ist halt echt, da merkst du also irgendwie den Spaß dabei, ne? Das wiegt ja auch sehr viel, ne?
Ja, aber ist egal. Ja. Fährt trotzdem. Ja, die anderen, also die haben ja ein anderes Modell, Shuttle, glaube ich, heißt es. Schöner Name übrigens.
Mhm.
Ein Cargo.
Oh, ganz jetzt, viel. Breeze.
Ja, vielleicht.
Wender. Rocket Jumbo. Ja, ich habe schon überlegt, Mensch, nur dummerweise, also das Alter hätten wir, aber nicht das Geld, um Investoren zu sein, ne?
Mhm.
Oh, hast du einen Sechssitzer gesehen?
Rocket Jumbo. Nee, nicht, also wie gesagt, ich habe ihn ja mal. Also diese Luxury Gap, wo sowas ja auch reinpasst. Also diese Leute, die nicht unbedingt nur auf Nutzen gucken,
ja,
sondern eben auch vielleicht ein bisschen gepampert werden wollen oder auch nicht. Also da erfolgreich zu sein, da wundert man sich manchmal, was für Typen da erfolgreich sind und was für Typen nicht, obwohl sie an sich nicht viel anders machen. Weißt du, Boxer, die sind jetzt nicht wahnsinnig teuer oder so, aber dann siehst du irgendwelche anderen Sachen, die, auch kein Deut besser oder vielleicht sogar doofer sind, die mehr Geld dafür verlangen und irgendwie abgehen wie Zäpfchen. Das ist nicht unbedingt planbar vielleicht auch, weiß ich nicht. Das hat auch der Monkey49-Typ gesagt, so eine Geschichte, das passiert alle 30 Jahre. Weil das war nie die Absicht, da so abzugehen mit dem Ding. Das ist so worden.
Ja, da kommt halt auch, dann bist halt gerade zur richtigen Zeit, dann war halt irgendwie Gin and Tonic irgendwie, kam irgendwie auf, kam in Mode, ne?
Mhm.
Und dann, wenn es dann aus dem Schwarzwald noch was gibt und dann ist ja so, so lokale Sachen mit einer Geschichte vor allem auch, ne? Und das ist ja eine, das interessiert dann die Leute auch, ne? Ich war bei Aldi letzte Woche Und da haben wir geguckt, was es da so gibt. Und da gab es einen Gin, der war in einer furchtbar hässlichen Flasche. Also, und die war aber total overdesigned, ne? Die sah so ein bisschen aus wie ein, kennst du diese, na, natürlich kennst du diese spülungslosen Klos auf der Autobahnraststätte. So ähnlich, ja. Vom Design her sah die aus. Und hatte einen Namen. Ja,
und hatte die auch Lotus-Effekt?
Ja, möglicherweise, das weiß ich nicht. Also, die war aber durchsichtig, also man konnte den Inhalt sehen. Also sehr seltsam. Aber naja, und irgendwie bei anderen kommt es halt irgendwie alles zusammen. Also in Köln zum Beispiel, die eine Brauerei oder mittlerweile vielleicht auch zwei, die machen auch Gin.
Ja, ja. Also letztendlich kommt dann natürlich auch welche und es kommen auch mehr und dann springen die Hipster erstmal auch wieder ab und suchen sich ein neues Getränk. Aber ist ja egal, Gin gibt es ja schon immer. Aber jetzt einfach wer hat Erfolg, wer hat keinen.
Ja, ja.
Das ist ganz schwierig. Und dann kommt da so ein, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, habe ihn nur gesprochen auf der Eurobike. Und das ist ein sehr netter Kerl gewesen und die Dinger sind cool. Und ich hätte mir das sehr gewünscht. Aber tja. So ist es halt. Schade, vielleicht fangen sie ja mal wieder an. Wer weiß, machen was anderes. Das andere, wo einer wieder aufmacht, sind die Internetstores. Fahrrad.de. Ich weiß nicht, ob schon jemand mitgekriegt hat. Beziehungsweise die ganze Geschichte kennt die. Fahrrad.de ist ja in Stuttgart entstanden, aus einem Fahrradladen heraus. Mhm. Beziehungsweise der ehemalige Chef von Internetstores, Gründer und Chef von Internetstores. Ups. Was war das?
You feel the cold wind on your skin. The snow crackles under your boot.
About Internet Stores.
The mountain is your challenge.
Your langweilig.
Ah ja, das ist schon okay. Man sieht hier Leute rumstapfen.
Ja, was ist das wegen den, dass sie jetzt Läden bauen oder was? Gibt es da eine Werbung?
Nee, da geht es nur darum, dass sie super sind.
Every year, with our high-end packing stations, we deliver as fast as possible.
Die deliveren.
So orders placed before 4 p.m. can reach our customers, enthusiasts and bikers. And we live e-commerce.
Wir leben E-Commerce. Mhm. Ja, Abschweifung, ja. Tut mir leid. Erzähl weiter.
Also, der René Köhler, der ehemalige Chef von Internetstores, der das jetzt nicht für einen Milliardenbetrag, aber für einen Millionenbetrag abgegeben hat vor zwei Jahren, glaube ich, der hat die Internetstores gegründet und dann den ehemaligen Laden von seinem Vater übernommen.
Mhm.
Der Laden war in Stuttgart am Westbahnhof und die hatten damals auch schon, du konntest vor ein paar Jahren eben im Internet Sachen bestellen und dort abholen zum Beispiel und auch wieder genauso gut da zurück hinbringen. Also diese, weißt du, dass du nicht lang Stress machen musst oder kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du zum Laden läufst und das Zeug wieder zurückgibst, was du bestellt hast.
Ja.
Oder gekauft. Das ging da ohne Probleme. Die hatten auch Service, also eine große Werkstatt und alles. Und haben das dann aber zugemacht. Und jetzt eröffnen sie wieder Läden. Überall stehen Anzeigen in der Zeitung, dass sie Store-Manager zum Beispiel suchen. Also wenn jetzt einer von euch Hörerinnen oder Hörer. Also es steht Store Manager, männlich, weiblich. Okay, also Store Manager, männlich, weiblich. Stuttgart, München, Frankfurt, Hamburg, Köln.
Köln?
Köln,
ja. Aha.
Auch Köln. Hier, Filialleiter, Store Manager, männlich, weiblich, Bike ab sofort in Köln. Internetstores GmbH Köln. Also die haben da überall GmbH schon gegründet und die wollen lokal loslegen. Man sieht es ja auch an den anderen großen, Decathlon und so, die jetzt massiv in die Städte reingehen, weil sich das Kaufverhalten ändert. Vielleicht zum Guten. Also
Ich war gestern erst bei Decathlon.
Was gab's?
Kann ich dir gleich noch erzählen.
Okay, also das eben ist ja noch Teil der News, dass jetzt eben das Internet, wobei Decathlon ja kein Internet direkt ist, sondern eben diese Riesenläden auf der grünen Wiese bisher so hatte, zumindest bei uns. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich aussieht. In Frankreich gibt es da noch andere Läden außer Decathlon?
Das weiß ich nicht. Also ich war noch nicht so oft in Frankreich, aber wenn, dann bin ich. Wir sind zu Decathlon.
Ja, ja. Ich glaube, es ist das ein Synonym für Sportliches. Ja. Aber ja, und die gehen eben in die Städte innen rein. Und bei uns zum Beispiel in der Gegend ein sehr großes Möbelhaus, das ganz entsetzlich ist und also fürchterlich, wo ich schon mal drin war, weil wenn man Möbel und Küchen und was weiß ich was sucht irgendwie, dann geht man ja überall mal rein, auch wenn es nur zum Gruseln ist. Und der ist aber hier Marktführer in der Region und der hat jetzt einen City Store aufgemacht, einen kleinen. Mhm. Also nicht mehr diese Bombast-Dinger, so ein Groß, die hat er natürlich auch, wo die Leute alle hingehen, um für 1 Euro halbes Hähnchen zu essen. Mit Bier.
Und kennst du die Geschichte von Caroline Kebekus und ihrer Familie?
Nee.
Die sind immer sonntags immer zu Portas oder so, ne? Hier die kommt ja aus Köln, hier in der Gegend, also ganze Familie, die sind hin zum Essen und dann hatten sie Wechselklamotten dabei. Dann haben sie sich umgezogen und sind nochmal hin. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie es eingepackt haben und mitgenommen, aber also der Vater war ein echter Sparfuchs. Und da sind sie dann hin und haben dieses super, super Sonderangebot Essen im Möbelhaus gekauft. Und oh, hier war das so peinlich, hat sie erzählt.
Das glaube ich gar nicht.
Ich weiß nicht, ob es stimmt. Auf jeden Fall ist es eine schöne Geschichte.
Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Internetstores auch ein Restaurant damit reinmacht oder ein Kaffee. Ich meine, Kaffees gehen ja eigentlich immer.
Ja,
wenn die im Fahrradladen
muss.
Dann so ein Look Mom, No Hands machen würden. Traue ich ihn jetzt auf Anhieb nicht zu, aber wer weiß.
Na, aber zumindest eine Theke oder so, damit du dann mit einem Kaffee durchschlendern kannst, während dir der kompetente Mitarbeiter die Räder vorstellt. Ne? Ich meine, es hält es ja nicht mehr aus heutzutage ohne Kaffee. Ne?
Wie ging das früher eigentlich?
Ich weiß es nicht, aber also irgendwie eine Grundversorgung muss schon sein. Entweder eine Wasserflasche in die Hand oder eine Kaffeetasse. Ne?
Jetzt muss ich da noch mal was sagen mit der Wasserflasche. An sich ist es ja okay, kann man nicht sagen, aber wobei es liegt vielleicht auch an der Länge, aber dass Kinder jetzt immer Wasser dabei haben, an sich ja okay, ne, damit sie viel Wasser trinken, aber ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass ich als Kind dehydriert war, wobei das war alles daheim dann, sobald wir von der Schule heimkamen, mussten wir auch erstmal einen Liter Limo trinken, oder?
Jawohl.
Gab ja kein Wasser, das hat wahrscheinlich hygienische Gründe gehabt, oder? Wasser zu gefährlich.
Also, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich war da die Bottled Water Industry, die war damals mächtiger als man heute glaubt, vielleicht, ne? Also, du weißt es ja, ne? Also ich war der Meinung, man könne aus dem Wasserhahn überhaupt nicht trinken. Also und außerdem, ich halte es ja jetzt noch für einen Beschiss, wenn ich mir im Laden Wasser kaufe, weil ich finde, das ist viel zu wenig. Also wenn, dann, ich möchte auf jeden Fall irgendwie einen Geschmack, oder ich möchte irgendwas Plus haben, also was ich sonst nicht bekomme. Also und wenn es nur Sprudel ist, stell dir mal vor, du gehst in einem Restaurant, sowas kann ich gar nicht verstehen, wenn sich jemand da ein stilles Wasser in der Flasche bestellt. Unmöglich. Eigentlich, oder?
Ohne Sprudel?
Ja.
Aber wenn ich die ganze Zeit sonst rülpsen muss.
Ja, aber mich stört halt der Fakt daran, dass das irgendwie so wenig
dass ist. Dass das letztendlich.
Also wenn die.
Hahnwasser ist.
Ja, also wenn die mir Gurkenwasser geben, dann ist es schon was anders, ne? Mhm. Oh. Muss es kurz einfügen,
Hans,
weil in Schweden.
Hans, warte mal.
Ja?
Ja, nur, aber wir sind alt genug, haben aber kein Geld, aber warum machen wir nicht das mit dem Gurkenwasser? Höhle der Löwen? Endlich Geld verdienen?
Mit Gurkenwasser?
Ja. Naja, weiß schon, von die Essiggurken tun wir raus.
Ich spreche ja von anderem Gurkenwasser, ne? Ich spreche ja von mit einfach frischen Gurken, ne? Schmeckt lecker. Einfach eine Gurke schneiden,
so,
in den Krug so rein, Wasser drauf, ziehen lassen. Lecker.
Mhm. So wie Ingwerwasser, nur mit Gurke.
Ja. Mhm. Aber okay, das andere ist natürlich auch eine Idee, ne? Und Wurstwasser noch.
Wurstwasserbowle.
Und dann habe ich kürzlich, ich weiß ja, du, wir haben ja über das Kochen gesprochen, ne? Und ich koche ja nicht mehr so viel, ne? Aber was ich ja, ich gucke öfter mal Küchenschlacht im ZDF. Ich kann das ja, weil ich ja freiberuflich bin, ne? Mittags, also gut, meistens gucke ich es vorher, also irgendwie bei,
das ist egal, ist vollkommen egal, du brauchst dich nicht
jedenfalls
zu rechtfertigen. Ich bin Küchenschlacht-Fan.
Bitte?
Ich mag Küchenschlacht.
Ja, ich auch. Okay, also jedenfalls, dann heißt ja, dann sagen die ja immer so, ah ja, und wenn in 35 Minuten noch frische Ravioli machen und so, dabei haben die ja überhaupt keine Ahnung, wie aufwendig Ravioli aus der Dose sind, ne? Weil du musst die ja nehmen und dann musst du die erstmal abwaschen. Du musst ja die Dose aufmachen, dann musst du ja sorgfältig diese Tomatensoße entfernen, ne? Bevor du die Ravioli überhaupt kochen kannst.
Ist es so?
Ja, also.
Okay. Und was macht man mit der Plörre? Ausguss.
Ja. Aha. Also so werden Ravioli zubereitet.
Ah, okay. Ich habe gestern ja frische Gnocchi gemacht. Gnocchi selbst gemacht, nach einem Rezept von irgendeiner Rebecca Hasi aus so und so. Weil nämlich, ich hatte Klosteig zu Hause. Und dann dachte ich mir, das müsste doch eigentlich auch taugen für Gnocchi. Und dann hat da die Rebecca Hasi aus so und so, hat dann im Internet...
Ist die bei Chefkoch?
Ja, ja.
Ah, ja.
Und dann hat die im Internet verkündet, dass sie selbstgemachte Ravioli, also das Rezept hieß selbstgemachte Gnocchi, ich nehme immer fertigen Klosteig. Super, ne?
Ja, aber okay. Such mal nach Reisrezepten. Da gibt es tatsächlich, gibt einen Haufen Rezepte, wie man Reis kocht. Dann schreiben die Leute, ja, okay, die Leute meinen vielleicht, es wäre blöd, ein Rezept für Reiskochen da rein zu tun, aber guckt mal und schaut mal, wie viele Leute danach suchen.
Soll ich mal was ganz Intimes erzählen?
Also wenn du das teilen möchtest.
Naja, es wirft ein bisschen ein Licht auf die Generation und was die Industrie mit Menschen macht.
Okay, finde ich immer gut.
Unsere Mutter hat neulich Reis in Kochbeutel gemacht.
Echt?
Ja. Und dann dachte ich mir, Mensch, gibt's das noch? Ich kenne das von vor 30 Jahren. Und warum überhaupt? Und ich verbrühe mir die Finger mit dem Scheiß. Das braucht kein Mensch, ne?
Weil unsere Mutter das ja immer gemacht hat, ne? Den gab es ja nur im Kochbeutel, habe ich ja auch lang gedacht, den könnte man anders gar nicht zubereiten.
Ja, 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 ja. Harbor und klebefrei.
Ja.
Gelingt immer und klebt nicht.
Das hat beides nicht gestimmt, also weil der hat ja auch geklebt.
Oder brennt an mit Samsung Plastik.
Ja.
Also pass mal auf.
Ah, wobei wir, das ist aber, guck mal, das ist doch eine Spitzenüberleitung zum Plastik.
Mhm. Weil, zu meinem Thema.
Du hast doch da was vorbereitet, oder?
Ja, ich habe da was vorbereitet. Also, ich war vorletzte Woche. Ich war schon wieder vorletzte Woche her. Egal. Also, ich war auf der Formnext. Die Formnext ist in Frankfurt. Das ist die Leitmesse oder die Leitmesse des 3D-Druckens. Die ist mehr oder weniger entstanden aus der, also Formnext hört sich eigentlich ganz okay an. Die ist aus der Euromold entstanden.
Ah, also, die kenne ich noch aus Erzählungen
das,
von dir.
Ja, genau. Die hatte so ein beschissenes Logo. Und also die Euromold war eine prima Messe. Da war auch ziemlich groß und die war 20 Jahre lang oder so bestimmt, war das die Leitmesse auch für Prototypenbau und für CNC-Fräsen und Vakuumziehen und was weiß ich, alles, was halt im Prototypenbau so gebraucht wird. Dann gab es noch einen Teil, meistens war es so eine ganze Etage, da haben Studiengänge von Hochschulen, Industriedesigner Sachen ausgestellt und so, war ziemlich groß und ziemlich viel Kongresskram und so, Software gab es da auch zu sehen. War relativ laut teilweise, weil Maschinen gearbeitet haben. Mittlerweile ist die ganz leise, weil die Maschinen arbeiten zwar auch immer, man hört sie nicht und es wird ja nicht mehr gefräst. Also es wird schon noch, aber nicht da. Also da stehen wirklich nur, da wird nur noch gedruckt. 3D-Drucker und Firmen, die das anbieten und die aktuellen und zukünftigen Prozesse und Techniken zeigen. Es ist auch nicht mehr, also teilweise war es ganz schön prollig auf der Euromold, so in manchen Bereichen zum Beispiel, um zu zeigen, wie wunderbar die Fräse funktioniert, wurden, weil ich erinnere mich daran, als wenn es gestern gewesen wäre, da wurden Brüste 1:1 gefräst aus Aluminiumblock. Nee, aus Ureol, Entschuldigung, aus Ureol.
Ich also glaube, das ist Ureol nicht richtig, woraus das gefräst
ist so ein Modell, wurde. Na doch, weil Ureol ist so ein Modellbaumaterial, der ein oder andere kennt es vielleicht, und es ist so leicht fleischfarben. Leicht hautfarben, also hat so ein bisschen orange-braun Ton. Und da Brüste mit Nippeln und allem drum und dran wird nicht mehr. Man könnte es ja drucken, aber wird nicht mehr gemacht. Anscheinend ist das Niveau ein bisschen gestiegen.
Gab es auch Booth Babes?
Nee, gibt's da nicht. Keine Aufkleber oder so. Und das Einzige, also ich habe dann ein Relikt aus der Zeit, war dann, ich bin an einem Stand vorbeigelaufen und dann habe ich gedacht, da stand irgendwas Oranges rum. Dann dachte ich mir, was steht da? Und dann stand in dem knallorangen Arsch mit Ohren gedruckt. Man kann ja alles drucken, ne? Da stand ein Arsch mit Ohren.
Aber muss man nicht.
Nee, man muss keinen Arsch mit Ohren drucken. Und genau in diesem Orange hatte der Standbetreiber und wahrscheinlich Chef dieses Dienstleisters, hatte genau in diesem Orange Schuhe.
Aber hat er die auch selber gedruckt?
Das weiß ich nicht. Ich bin weitergelaufen. Da wollte ich nicht mich unterhalten und nicht mit diesem Arsch mit Ohren gesehen werden. Und es gab Wichtigeres zu sehen, nämlich, und wenn ich es nicht schon mal gesagt habe zu euch lieben Hörerinnen und Hörern, das mit dem Drucken, das geht ab. Und Handwerk, gut und schön, aber es geht ohne. Die ein oder anderen haben ja vielleicht schon mal 3D gedruckt gesehen und es gibt ja auch schon Hersteller. Es gibt so einen kleinen amerikanischen Hersteller, der Titanmuffen macht, drucken lässt und mit Kohlefaserrohren aus der Ukraine verbindet und für einen Haufen Geld verkauft. Dann gibt es in England gibt's eine Firma, Robot Cycles, glaube ich, heißen die. Die machen sehr schöne Mountainbikes. Also weil der Amerikaner macht ein bisschen von einer besonderen Eleganz, würde ich mal sagen, seine Rennräder. Die Engländer sind eigentlich ganz nett. Und dann gab es ja auch mal schon vor 3 Jahren, glaube ich, so ein Prototypen, komplett gedrucktes Fahrrad, ein Mountainbike von Empire Cycles, das allerdings nie produziert wurde. Aber, also insofern war das jetzt nicht das erste Fahrrad aus dem Drucker, sondern es war das erste E-Mountainbike aus dem Drucker. Man muss sich ja ein bisschen differenzieren. Und dieses Ding, das ist tatsächlich am Stück gedruckt.
Ist es das Kinazo?
Ja, Kinazo Design. Der Name hat sich bei mir noch nicht eingebrannt. Ich muss jedes Mal googeln. Das sind, die sind aus Bratislava. Und die haben, beziehungsweise wenn sie nicht aus Bratislava sind, dann sind sie auf jeden Fall aus der Slowakei. Müssen gucken. Da steht doch auch irgendwo ein Kontakt. Tatsache ist, dass VW, die sind aus Bratislava, genau. Der heißt Paul, glaube ich. Ich habe eine Karte von ihm. Mhm. Also, VW hat ja eine große Fertigung und Prototypenbau in Bratislava. Die Fertigung kennt jeder. Dort werden Polos, Touareg, Porsche Cayenne, Porsche Panamera, bin ich jetzt nicht sicher. Also der Cayenne wird dort komplett hergestellt. Also es ist ein sehr großes Werk und auch eine Prototypen- und Werkzeugbau und alles. Und die haben den aktuell größten 3D-Metalldrucker, also Lasermelting nennt sich das Verfahren. Es gibt verschiedene Verfahren, aber in dem Fall Lasermelting von General Electrics. Die heißen Concept Laser. Die Deutschen sitzen wo? In Lichtenfels.
Aha. Ja, das ist, glaube ich, jetzt an der neuen ICE-Strecke. Also Lichtenfels für die Leute, die Lichtenfels nicht kennen.
Lichtenfels ist Franken.
Ist das Oberfranken?
Das ist Oberfranken, ja. Und in Lichtenfels ist auch schön und ich erinnere mich gern an Lichtenfels. Ich war ja nicht immer Vegetarier oder Veganer und in Lichtenfels habe ich immer Pferdewurst gegessen. Bah, die war super.
Das stimmt.
Erinnerst du dich?
Ja, ja.
Die gab es dort. Also Lichtenfels ist für mich eigentlich eher eine Stadt, wo es Pferdewurst gibt und nicht riesige Drucker. Und auch da, es gibt auch dort eine große Firma, die das anbietet, also weil General Electrics kennt man ja und Concept Laser, die verkaufen die Maschinen, aber machen keine Dienstleistung, aber die verkaufen die natürlich auch an Dienstleister oder eben an VW. Und VW hat mit Kinazo Design zusammen oder für Kinazo Design dieses E-Mountainbike vollgefedert gedruckt. Aus einem Stück insoweit, weil ja ein vollgefedertes Fahrrad quasi ein vorderes Rahmendreieck hat und eine Schwinge. Also die haben das Rahmendreieck gedruckt und die Schwinge. Und dann wird es zusammengeschraubt. Und dann war es das. Also es ist ein bisschen behandelt, aber ihr könnt ja einfach mal auf der Kinazo Design Seite gucken. In den Shownotes ist ja ein Link drin.
Ach so, soll ich den da wohl reinmachen? Ne?
Klar.
Okay, Kinazo.com. Ist das?
Kinazo Design gibt es. Weil Kinazo Design, das ist ein Designbüro. Ich weiß nicht, wie viel von den Rädern sie verkaufen werden. Aktuell habe ich was von 20.000 Euro pro Rad gehört.
Ach, die kann man kaufen?
Ja. Ja, das ist kein Designobjekt. Du kannst
die, was ich dich fragen wollte, auf der Homepage, ich bin jetzt bei kinazo.com, da ist das Kinazo E-Bike. Und ist das ein Foto oder ist das ein Rendering?
Warte mal, ich bin bei Kinazo Design. Bei Kinazo Design, da sieht man ein bisschen, wie das entstanden ist. Da müsst ihr mal hingucken, weil da sieht man nämlich auch noch, wenn man da ein bisschen in die Untiefen, wo ich jetzt nicht bin gerade, sieht man, dass sie angefangen hatten mit kleinen Muffen. Also das erste, das sie gemacht haben, das bestand noch aus 11 Teilen, die sie dann zusammengeschraubt haben, bis sie dann eben diesen Drucker von VW verwenden hatten, der einen Bauraum von 700 Millimeter hat, also 70 Zentimeter, und da kriegt man halt mal das ganze Ding rein. Es gibt mittlerweile noch einen größeren.
Womit druckt der dann?
Ich erzähle es gleich. Es gibt jetzt den neuesten von General Electric. Da kann man ein ganzes BMX-Rad drucken, weil der ist einen Meter groß.
Ja? Ja, wird Zeit, dass BMX wieder zurückkommt, ne?
Ja, BMX, das kommt ja noch, ne? BMX kommt. Auf jeden Fall haben sie eben anfangs die kleinere Teile drucken lassen und verschweißt, und dann haben sie es eben hingekriegt, also es ist aus Aluminium gedruckt am Stück. Man sieht es auch auf der Webseite, da ist auch der eine Typ von General Electric, die waren da auch mit dort und müssen da auch ein bisschen an den Parametern und so noch rumbauen, bis sowas richtig gut funktioniert. Also es ist nicht so ganz einfach, aber...
Übrigens, auf der kinazzo.com-Website gibt's schon ausführliche Informationen dazu. Also, da steht irgendwie The World's Premiere und dann muss man auf I'm Curious klicken. Und das habe ich gemacht, weil ich bin ja neugierig. Und da gibt's dann also, ja, ganz schön viel. Leck mich am Arsch. Mal gucken, wie ist die Geometrie?
Dieses Blaue, was du da siehst? Ob das echt ist oder nicht, weiß ich nicht. Die Räder auf jeden Fall, die habe ich mir leider nicht angeguckt so genau, weil die auf der Messe, bei Kinazzo, wenn du ein bisschen runterfährst, da ist doch einer, wo irgendwie, also ein Bild ist ein bisschen ungelenk, wo jemand so die Hausmauer anspringt.
Ja.
Und solche Räder hatten die drin. Aha. Auf der Messe. Also nicht diese wunderschönen gefrästen Räder oder gedruckten Räder, die auf dem blauen Bild da drauf sind.
Also die, das sind 1, 2, 3, 4, 5, wie viele Speichen? 6?
6, 6 Speichen, ja.
Also da sind 6 Speichenräder drauf und die sind, also für mich sehen die aus wie aus Carbon.
Also ja, ich weiß es nicht,
zumindest
was es
für vielleicht, welche sind. Also die Speichen, also sie sehen sehr, die sehen elegant aus und die sehen auch so aus, als könnte es geben.
Ja.
Aber ja. Bei Mountainbikes sind ja jetzt so Carbonfelgen nicht unbedingt angesagt, ne?
Naja, sollen aber. Hast du dieses eine Video gesehen, Carbonfelge? Wie heißt dann wieder? Unser aller Mountainbiker.
Ach, der Dings, der
ja,
Danny McAskill.
Danny McAskill ohne Reifen.
Ach, das war eine Carbonfelge?
Ja, ja.
Ach, da haben sie der hat dafür geworben dann, oder?
Hat er Geld? Ja, die haben's ja, der hat ja ein Santa Cruz Rad jetzt, ne? Und dann haben sie ihm diese Felgen gegeben von Marke vergessen, egal. Oder Santa Cruz vielleicht?
Diese
sogar?
E mit E, wie heißen denn die, oder? Sind das?
Envy.
Ja, waren das?
Machen nicht? Die Felgen? Ja. Envy machen doch nur Gabel und so, oder?
Nee, die machen das.
Ja, okay. Dann war es meinetwegen eine Envy. Ist egal. Auf jeden Fall hat er dieses Ding hier erstmal mit Plattenreifen gefahren und dann, als alles im Arsch war, auch noch ohne Reifen. Treppen runter.
Mhm.
Und die gingen nicht kaputt, die scheiß Dinger.
Santa Cruz Reserve Carbon Wheels. Reserve. Vielleicht sind die von Santa Cruz.
They try to test them to destruction, which is going to be very interesting.
I'm going to put
my tire pressures down.
Da lässt der Luft
drin. So einen süßen Dialekt.
Yeah.
Machen wir weiter.
Wie weiter?
Danny Mac, hier mit mir. Ich bin hier am Plaudern.
Ja gut, ich mach mal den Link mit rein. Aber den kennt sowieso jeder. Nur ich habe es nicht geguckt, weil ich nämlich viel zu viel zu tun hatte. Und deswegen, Danny Mac, Eskild gucke ich mir jetzt nicht an. Dann bleibe ich wieder Komme ich wieder zu Nix und so, ne?
Kenn ich. Also, gut, wir sind hier bei Metall. Das Lasermelting funktioniert so, dass es powder-based ist, also du hast ein Pulver. Und dieses Pulver wird Schicht für Schicht mit dem Laser geschmolzen. Und dann wird wieder eine neue Schicht abgetragen. Also da senkt sich die Kammer. Und darum gibt es auch beim Pulver braucht es auch eine Stützstruktur teilweise, damit es, je nachdem, wie man es aufbaut, damit es auch hält, damit es nicht einfällt.
Aha.
Also wenn du irgendwie eine Lampe zum Beispiel, stell dir mal so eine Hängelampe vor oder sowas und du druckst die, dann baumelt da ja irgendwie irgendwann mal so ein 20 cm langes Stück oder sowas da in freien Raum. Wenn du dir sowas vorstellst. Und deswegen muss man das abstützen. Oder man druckt es von einer anderen Richtung. Also kannst du es ja im Bauraum legen, wie du willst.
Ja, ja. Ist das Direct Metal Laser Melting, also DMLM?
Ja.
Weil ich bin gerade bei GE. Die machen das doch, oder?
Ja, ja.
Okay.
Direct Metal Laser Melting. Und ja, und was man eben beim Laser Melting kann man sehr feine Auflösungen auch drucken, dauert dann halt länger. Also, weil wenn du jetzt zum Beispiel so ein Rad, meinetwegen, du legst es quer hin und du hast irgendwie Überwölbungen zum Beispiel, mhm, und du druckst dann, ich sage jetzt mal ganz, ganz derb, mit einem Millimeter Auflösung, dann sieht es halt aus wie Lego. Also so treppig. Und deswegen haben die, weiß nicht, was sie genau können, ob sie ein Zehntel oder ein Hundertstel Auflösung können. Das dauert halt. Also wenn du, so sind halt dann die Schichten. Und dann sieht man da keine Treppungen mehr. Das wird danach dann in der Regel gestrahlt. Glasgestrahlt oder so. Und was man mittlerweile machen kann, du kannst das Zeug polieren. Weil Aluminium war so das zweite Metall zum Drucken. Das hat sich ja, das Lasermelting, Direct Metal Lasermelting hat sich ja erstmal aus den Use Cases, wie das so schön heute heißt, entwickelt. Also die ersten Maschinen, die haben nur Titanteile gedruckt, weil sie zum Beispiel, was es schon lange gibt in Serie quasi, beziehungsweise Einzelstück sind, so Cages für Wirbelsäulen.
Mhm.
Also wenn du quasi Halswirbelsäule, Bandscheibenproblem hast oder sowas, und da kommen ja so Cages rein, die auseinanderhalten, so Platzhalter. Und die sind schon seit Jahren erstens aus Titan, weil das körperverträglich ist, und zweitens gedruckt, weil die meistens Einzelstücke sind. Auch viele Zahnimplantate oder sowas werden mittlerweile gedruckt.
Ja, das hab ich kürzlich gesehen, eine neue Technik, und zwar am Drucken, die irgendwie so quasi Zähne nach mit so Dellen drin. Du siehst mich leider nicht, gell? Irgendwie mein Bild bewegt sich nicht, gell?
Ja, ja, leider.
Komisch, weil sonst würdest du sehen, wie ich meine Hand hier so hin und her bewege. Also, und die haben so wie so käseartig, haben die Löcher in den Zahnprothesen, und die sind auch alle gedruckt, sodass die einfach fest wachsen wie ein Zahn.
Ja, und da du ja Keramik auch drucken kannst zum Beispiel, kannst du dann sowas machen. Und Keramik hat ein bisschen das Problem, dass es immer noch ein bisschen spröde ist und nicht so ganz exakt, aber für Zähne wird es vielleicht taugen. Ja, also das ist schon wild. 20.000 ist natürlich auch eine Nummer aktuell, aber es wird günstiger werden.
Wie lange dauert es dann, bis so ein Ding fertig ist?
Also ich könnte mir vorstellen, dass der schon mal locker 2 Tage an dem Ding druckt. Oder 3.
Das heißt, so einen echt fetten Ausstoß hast du da nicht, ne? Also da kann, wenn du in Asien da Schweißer ransetzt, dann geht es schneller, oder?
Ja, natürlich, klar. Ich meine, so ein Rahmen, wie er jetzt da steht für so ein E-Bike, der kostet vielleicht in Asien 200 €.
Die werden ja hydrogeformt dann, oder? in Asien. Ja, also wenn ja. man jetzt so
ein, ja, wobei die hätten ja jetzt da ja mit so einem Einlege, also mit so einem Intube-Akku ist, wird ja gern auch so ein Gussteil verwendet mittlerweile auch in Asien. Nur die Gussteile sind sehr schwer. Und das liegt an der Technik. Und weil wenn man leichte Gussteile machen will, dann ist wieder teurer. Also leicht immer teuer. Außer irgendwie
Verstehe.
Carbon. Mhm. Aber in dem Fall ist es halt einfach so, dass du zum Beispiel eine andere Firma, die hat für das FES, wo du ja weißt, dass die sich ja durch ihre Preise auch von der Konkurrenz abheben. Aber FES, also die für die deutschen Bundesradfahrer, die Fahrräder machen, die haben für die Bahnradfahrer Vorbauten gebraucht. Mhm. Und da hat jeder einen anderen. Und die waren bisher, also die haben Räder aus Carbon und die Vorbauten waren auch aus Carbon. Aber wenn man dann jeder einen anderen braucht, dann hat auch jeder eine neue Form. Mhm. Und dann haben sie gedacht, okay, dann machen wir die halt einfach aus Titan und lassen die drucken. Und dann haben sie es gemacht. In Reutlingen sind die gedruckt worden, 18 Stück für die 18 Fahrer. Mhm. Alle andere Winkel, alle andere Längen. Und du kannst ja, ich weiß nicht, ob du weißt, wie ein Knochen aufgebaut ist. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob der menschliche, aber es gibt ja so Hühnerknochen oder sonst wie, also so Vogelknochen, die sind ja so leicht porös. Die haben so Strukturen innen drin.
Ja.
Und sowas kannst du ja nicht anders machen als mit Drucken. Und du kannst solche versteifenden Strukturen rein.
Ja, du kannst vielleicht schäumen oder so.
Schäume, es gibt ja auch Metallschäume zum Beispiel. Aber in dem Fall kannst du es einfach am Stück berechnen lassen. Und der rechnet dir eine Verstärkung rein, also über Topologieoptimierung und so.
Was ist Topologieoptimierung? Das hast du da reingeschrieben.
Ach so, eine Form. Ja, Formoptimierung.
Ah, okay. Also Topologie, was heißt das eigentlich, Topologie? Also von der Landschafts-Topologie.
Also letztendlich ist es so, dass die Topologieoptimierung, die funktioniert nur mit einer finite Elemente-Rechnung zusammen, also quasi eine Festigkeitsberechnung, weil sonst braucht es ja nicht. Also du gibst Festigkeitswerte ein, die du erreichen möchtest, und die Software rechnet dir aus, wie das Bauteil dann auszusehen hat. Meistens irgendwie bionisch, weil die Natur, wie wir wissen, immer toller. Allerdings auch oftmals nicht so schön. Ne? Egal. Auf jeden Fall, man kann auf Basis von der Topologieoptimierung und FEM sowieso eben dann Formen machen, die gut halten. Und je nachdem, wie kompromissbereit man ist, auch noch gut aussehen. Auf jeden Fall, in dem Fall ist es halt so, dass diese Software, die ja einfach so eine komplette Wabenstruktur innen rein in die, ich nenne es jetzt mal Rohre oder sonst wie, in die Struktur reinrechnet, sodass du kein volles Material hast, aber ein gefülltes und dadurch noch Steifigkeit erreichen kannst. Und ganz dünne Wandung. Also Wandung, die hatten zum Beispiel auch, weiß nicht, ob jemand schon mal einen Motorradkühler oder so angeguckt hat. Das sind also ganz feine Waben da drin. Und sowas können die drucken. 0,2 Millimeter.
Das heißt dann auch, also wenn da eine Delle drin ist, dann hält das Ding auch immer noch. Also
ja.
Das ist
ja. Das hält dann noch.
Also das kann dann, also wenn das jetzt intern noch eine Struktur hat, dann ist das möglicherweise auch haltbarer, als wenn es nur quasi ein Hohlkörper wäre, der dann einknickt oder so.
Also was mit einer Struktur kann auch einknicken. Es muss einfach, das muss richtig gemacht sein, dann hält's. Und das heißt, da ändert's nichts, ob das jetzt gedruckt ist oder sonst wie, wenn das eine blödsinnige Geometrie hat, dann hält es einfach nicht. Ne? Und ja, aber Tatsache ist eben, dass die sehr leicht geworden sind, die Teile. FES muss ja nicht sparen. Und die haben dann halt die 18 Stück da gekauft. Das ist auf jeden Fall für die billiger gewesen, wenn sie 18 verschiedene Formen gebaut hätten, um die Kohlefaservorbauten zu laminieren. Weil die auch so rumzicken, die Rennradfahrer oder die Bahnfahrer. Das soll doch jeder denselben nehmen. Früher hätte es das nicht gegeben.
Ja, mein Gott. Ja.
Aber cooles Teil, sage ich dir, ja.
Ich habe, nee, das würde zu weit führen. Ich behalte es für mich. Mache an andermal.
Also,
aber das sind gesagt, ja diese inkrementellen Verbesserungen, ne? Die müssen ja an jedem Eckchen zupfen, noch was besser zu machen. Und dann fällt der Sattel ab.
Ja, irgendwo zu viel gezupft. Aber was die Topologieoptimierung angeht, weil jetzt ist natürlich diese 20.000 Euro dafür und frag mich nicht, was diese FES-Dinger da gekostet haben, weil ich weiß es nicht. Mhm. Die 18 Titanteile, aber das kostet schon auch eine Menge Geld immer noch, weil das einfach sehr lang druckt auch. Und dann auch noch das Ausgangsmaterial nicht ganz billig ist, aber es druckt einfach sehr lang. Und achso, nochmal zu dem Aluminium. Ich weiß nicht, durch die Presse ging ja vor einer Weile von Airbus bzw. AP Technologies, also Airbus macht so einen Druckdienstleister auch, und die haben so ein Elektromotorrad gebaut. Kannst du dich erinnern? Das sah ein bisschen blumig aus und so Strukturen und so. Also das war...
Habe ich vergessen.
Ja, also ich kann vielleicht noch einen Link reinmachen, weil da sieht man den Unterschied zwischen totaler Topologieoptimierung und einer bionischen Form zu einem schönen Rad. Weil das Ding sieht scheiße aus. Mhm. Es hält und es funktioniert, aber es ist halt wie wenn man auf einer Blume fährt. Das ist nicht schön. Also, oder nicht immer. Aber die Sache ist die, dass das mit dem Metall halt einfach aktuell noch sehr teuer ist. Kunststoff hingegen wird ja allerortens gedruckt, überall. Und da gibt's also dieses klassische, also die ersten waren ja so diese FDM, die Würsteldrucker, MakerBot und so, also wo du quasi einen Filament druckst, wie heißt es? FDM Filament Deposit Dingsbums oder sowas. Also da wird ein Material heiß gemacht und aus einer Düse aufgedruckt. Mhm. Das ist FDM. Ist nicht ganz so hochauflösend vom Druck her, sieht immer ein bisschen derber aus und ist ein Material, das man schwer nachbearbeiten kann, aber billig. SLS, das ist selektives Lasersintern, das ist mit Kunststoff, Polyamid und funktioniert ähnlich wie DMLS. Und da kann man tiptop Qualität erreichen und du kannst einfach ja, alles drucken aus Kunststoff, auch Funktionsteile. Und HP ist da jetzt auch rein in den Markt und hat sehr schöne Sachen gemacht. Und da hat zum Beispiel eine Firma, da
also Drucker.
Drucker, ja. Mhm. Eine eigene Drucktechnologie haben die. Das ist nicht SLS, sondern die machen das mit Druckköpfen. Also die spritzen auf Pulver, spritzen die eine Flüssigkeit drauf und die wird dann ausgehärtet. Aha. Coole Sache.
Ja.
Und billig. Und aus diesem Kunststoff, aus diesem Polyamid, da haben sich welche ein ganzes Rad gebaut. Das kostet dann auch nicht die Welt. Es gibt ja viele Druckdienstleister mittlerweile. Man braucht da nur mal im Internet gucken und da schickst du deine Daten hoch und dann kriegst du die Teile nach Hause geschickt. Die haben meistens auch schon so ein Online Angebotsservice. Also du schickst die Daten hoch, wartest ein paar Minuten, zack, steht der Preis dran für alle verschiedenen Materialien, was es kostet. Und da haben die sich ein recht hübsches Rennrad gemacht, nicht übermäßig leicht, aber es hat 1000 Kilometer gleich gehalten.
Wer hat das gemacht?
Fahren. Ich habe da, glaube ich, einen Link rein. Das sind Franzosen. Na, wo habe ich sie denn?
Sind das diese Piolab? Nee, das sind Italiener.
Nee, das sind die Italiener. Sculpteo heißen die. Ach, ich habe den Link noch gar nicht rein, siehst. Sculpteo, bisschen ein komischer Name, macht aber nichts. Weil das ist einfach auch ein Dienstleister. Und
3D-Druckservice.
Ja, genau, 3D-Druckservice. Und da kannst du Kunststoffe drucken.
Aus Villejuif. Oder Villejuif.
Villejuif und San Francisco.
Ah ja.
Ja, und die funktionieren, wie sie alle funktionieren. Also Daten hochschicken und dann ein Angebot kriegen und dann bestellen. Und die Unterschiede zwischen den ganzen, also man muss halt, wenn es gibt da wahrscheinlich schon Unterschiede, dass zum Beispiel, also viele von diesen Systemen sind ja komplett manless. Also du schickst deine Daten hoch, eine Maschine sieht die, checkt, ob es geht, was es kostet, zack, Angebot raus, Knopf drücken, dann wird es gedruckt. Es gibt auch welche, wo nochmal jemand drüber guckt, ob das überhaupt Sinn macht, was du da tust. Und
das ist Ablehnsinn.
Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Für einen Blödsinn, wenn wir schon dabei sind, es ist nicht unbedingt ganzer Blödsinn, aber mit dieser Topologieoptimierung und neue Verfahren, die es ja auch gibt, gibt es zum Beispiel das Continuous Fiber Composite Smart Manufacturing. Schönes Wort, CFCSM. Und das hatte Autodesk am Stand. Autodesk hat als Claim mittlerweile Make Anything. Die sind eigentlich Softwarehersteller, aber die machen Software für alles, was den Entwicklungsprozess angeht und den Druckprozess. Also weil du kannst mittlerweile eben auch dir eine spezielle Software zum Drucken erholen, sodass du deine Bauteile dann konstruierst und so vorbereitest, dass du dann die auch optimal drucken kannst und mit so einer Topologieoptimierung eben wiederum solche Waben oder sonst was dann reindrucken kannst, damit das auch hält. Und der Drucker muss ja wissen, was er tut. Und die haben auf jeden Fall in Mailand, haben sie ein BMX-Rad gedruckt. Und mit einer ganz ulkigen Technik, ist dieses Continuous Fiber, ist ein Robby, der eine Glasfaser in dem Fall ablegt und sie mit Harz tränkt. Und da nimmt er sich die Zeit, die er braucht halt. Kann jeder mal das Video angucken, das ist ganz zauberhaft. Das Ding ist nicht schön, das liegt daran, dass es einfach optimiert ist und einfach ja technisch top funktioniert. Was das Faszinierende an diesem Rad ist, also dieses Kunststoff-BMX-Rad.
Warte mal kurz, ich habe das gerade mal aufgemacht. Also das ist ein Roboterarm, ne? Irgendwie, was sind das?
Kuka oder so? Ein Industrie,
so ein Industrieroboter.
Ja.
Und der fährt wie mit einem, ja, wie mit einer Heißklebepistole oder so. Also sieht so ein bisschen lasermäßig aus. Fährt der eine Form ab?
Und nee, der legt einen Faden ab, der getränkt ist und dann. Da dieser Laser, den er hat oder sowas, der hatte den gleich aus.
Ah ja. Ach, das ist so wie diese, die man im Baumarkt kaufen kann, ne? Der Kleber, der mit blauem Licht oder wie beim Zahnarzt, was ist das für ein Licht? UV-Licht?
Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Also der hatte das auf jeden Fall in einem Schritt gleich mit aus. Und ja, kannst du ja mal angucken, wenn du Zeit hast. Also die zeigen ja auch, dass diese Shape Optimization nennen sie es eben, diese Optimierung nach Krafteinleitung oder so, wo eben Material sitzen muss und wo nicht. Und das haben sie da gemacht bei einem BMX-Rahmen.
Jetzt steigt gerade jemand auf.
Ja, auf das Rad, wo sie den ollen Scheiß wieder reingeschraubt haben. Also bleischwere dreiteilige Kurbeln zum Beispiel oder so. Aber ja, ist ja egal.
Das hat halt einer übrig gehabt, hat seinen Sohn nicht gewollt.
Ja.
Geh weg mit dem Scheiß, ist mir zu billig. Was? Drei, die Kurbel? Nein, will ich nicht.
Das war so eine We the People-Kurbel. Also man sieht es auch beim Montieren und so. Das ist ja auch okay, aber irgendwie ist es schon. Aber wenn man sieht, was du damit machen kannst, also du musst halt die. die Software beherrschen. Und jetzt in dem Fall muss man sich halt überlegen.
Vielleicht wirkt es vielleicht auch nur ein bisschen irgendwie anachronistisch, wenn du mit einem 15er Schlüssel an einem gedruckten Rad rumschraubst. Also ja, irgendwie wünscht man sich doch da irgendwie eine andere Verbindung, oder?
Ja, aber der 15er passt halt. Ja. Ne? Also ich gehe davon aus, also was ja nur so am Rande, es gibt noch dieses Lasermelting für Metall, ist ja die wirklich Hightech- und Superqualitäts-Druckmethode. Mhm. Und es gibt aber auch eine Druckmethode, die Direct Metal Melting oder sowas heißt. Und die ist sowas von banal, dass man da schon durchaus mal drauf kommen kann. Die ist nicht unbedingt, um Funktionsteile zu drucken, sondern da geht es mehr um ein Material in eine Form zu kriegen, die man dann bearbeitet. Das ist nur so ein Schweißkopf, also wie von einem Mixschweißer, so ein Brrr, wo man so drauf drückt.
Ja.
Und da bewegt sich der, also es gibt welche, wo an dem Roboterarm auch dieser Kopf sitzt. Hast vielleicht schon mal gesehen, da haben sie so ganze Skulpturen geschweißt, die punktschweißen, einen Punkt auf den anderen.
Ah, ja, ja, das habe ich gesehen, ja.
Das sieht total derb aus, macht aber industriell Sinn, weil teilweise schweißen sie da so grob eine Form auf, die dann nachher noch mit CNC bearbeitet wird oder nochmal drauf gedruckt oder so. Das kannst du ja alles machen. Aber das ist viel billiger und geht schneller. Das brutzelt wie beim Schlosser, wenn man da zuguckt. Also das war die Maschine, die ein bisschen lauter war vielleicht. Also ich gehe davon aus, auch aufgrund der Stabilität und die Materialien, die es mittlerweile gibt, dass man in sehr naher Zukunft, es gibt ja schon in England eine Firma auch, die so Zubehörteile druckt, irgendwelche Lenkerendkappen oder so ein Schnickschnack, dass du das einfach kaufst, gedruckt, dass da immer mehr kommt, auch
cool. Oder kannst du dann, also das ist ja, das ist ja längere Zeit, war auch so eine Idee und was wohl auch, da arbeiten ja auch welche dran, dass du quasi Microfactories hast, dass du quasi bezahlst für den Plan. Und den dann bei dir um die Ecke im Copyshop ausdrucken lässt, ne?
Die Sache ist die, dass der Copyshop um die Ecke diese Qualität von Maschine möglicherweise nicht leisten kann.
Naja, vielleicht wird es nicht also ganz kommt, um die Ecke sein, aber zumindest irgendwie in größeren Zentren oder so.
Aber guck mal, ja, größere Zentren, das Zeug wird doch verschickt. Entweder schicken sie es dir mit einer Drohne, mit einem kleinen Robby oder der DHL, Street Scooter kommt an. Also momentan sieht es eher danach aus, dass es eben Dienstleistungszentren sind, die immer die neuesten Maschinen haben. Weil die günstigste Metalldruckmaschine ist eine amerikanische von Mark Forged. Das System nennt sich, glaube ich, Adam. Die funktioniert ein bisschen anders. Das ist so ein Sinterverfahren. Die haben Metall und Kunststoff zusammen, dass sie mit SLS drucken und dann den Kunststoff ausbrennen. Und dann hast du ein Metallteil.
Ah.
Funktioniert wohl. Das sind die allerbilligsten und die kosten als Komplettset 150.000, die Maschine. So eine Maschine von Trumpf in Stuttgart, die ja jetzt auch mittlerweile 3D-Drucker bauen. Also die sind ja für Laserschneiden. Ich weiß nicht, ob sie es erfunden haben, aber da sind sie auf jeden Fall ein ziemlich großer Markt mit den Maschinen. Und da fängt es bei 250 an, nach oben, aber für einen kleinen Bauraum.
Mhm.
Und dieser Bauraum mit einem Meter, keine Ahnung, was die kostet. Das kann sich nur VW leisten.
Du, ich habe dir gerade einen Link geschickt über Skype.
Über Skype, da gucke ich doch mal.
Gar nicht so einfach, das rauszukriegen, weil da gibt es schon wieder eine neue Version. Da sieht alles anders aus.
Na, wo steht denn das dann?
Ja.
Also hier bist ja du. Ach, hier oben. Na, ich hab's, glaube ich. Mobilität am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik.
Ja. Also,
DNND, Rehau, ja, okay.
Genau, Rehau, du erinnerst dich, das ja. war Eurobike 2015, haben die Rehau, die stellen, kann jeder gucken, das ist Fahrradio Nummer 72, da habe ich ein Interview mit denen gemacht und die stellen, ja, Stoßstangen ist der falsche Begriff, also diese Fronten und Heckteile komplett für Automobile.
Bugteil, Heckteil.
Bugteil, Heckteil, also quasi
und Spiegel und alles.
Ja,
alles.
Stellen die her für Autohersteller und zwar just in time. Da ruft morgens VW an und sagt, wir brauchen für den Golf so und so viel Bug- und Heckteile und zwar, dann zählen sie auf oder schicken das irgendwie über ihr über ihr System wahrscheinlich eher, was da alles rein muss, ob da irgendwie Löcher rein müssen für irgendwelche Abstandssensoren oder ein Grill oder Nebelscheinwerfer oder so Zeug. Und dann machen die das. Das wird geschäumt und geformt. Ne? Mhm. Mhm. Und ja, dann geht es, mittags ist es lackiert in Wolfsburg. Und
ja, die haben auch einen wilden Lackierprozess, weil das Auto wird in Wolfsburg lackiert. Und der Bumper, der wird in Amberg oder keine Ahnung oder sonst wie lackiert.
Nee, das ist in Kronach, glaube ich. Oder,
es gibt da verschiedene.
Also jedenfalls die
Rehau. Die sind, also zu deiner Information, die sind in Rehau auch. Ne?
Richtig, die sind in Rehau, genau, das ist richtig, die sind in Rehau, ja. Aber, und die haben vor 2 Jahren eben ein Projekt mit Stork zusammen gemacht, es hieß irgendwie was mit IBA, wie hieß denn das, irgendwas mit One oder so, komischer Name, Name ja. I, genau, und das ist eine Fahrradkarosserie, haben sie es genannt, glaube ich, oder Body, so wie das bei Autoherstellern heißt, und die war mit der gleichen Technik gemacht.
Und mit welcher gleichen Technik?
Na, wie sie ihre Bumper machen.
Ach so, ja, Spritzguss. Mhm.
Richtig, ja. Und die haben gesagt, die können ganz schnell arbeiten. Das ist ja ein bisschen anders als beim Drucken, ne? Natürlich können sie nicht so viel Formen machen. Also da kann nicht jeder einen anderen Lenkwinkel haben und so. Aber
schon, es kostet halt ein Vermögen.
Ja.
Das ist eben das Problem an so einer großen Spritzgussform. Die ist sackteuer.
Naja, aber zwischendurch habe ich mich mal gefragt, sag mal, was ist eigentlich aus dem Ding geworden? Aber anscheinend, also ich habe hier einen Artikel vom Juni 2017.
Ja, ich habe es gesehen. Ne?
Aber ich habe vor einer Weile, also und das ist nicht lang her, und habe ich gehört, dass die wohl tatsächlich in die Serienfertigung gehen demnächst. Und ich weiß nicht wo, kann sein, dass es in Portugal ist oder so. Mhm. Aber da geht's wohl weiter, ne? Mhm.
Gut, wenn die jetzt sagen, ihr Potenzial sehen sie in China oder sowas, die haben ja auch keinen Schmerz mit der Optik.
Naja, da kann man ja noch was dran drehen. Also dieses Ding, das wird nicht so aussehen, ne?
Da gehe ich auch hoffe mal ich so rein. Ja, das ist so ein Kosten-Nutzen-Ding.
Also, wenn ihr Zeit und Lust habt und das noch nicht gehört habt, hört euch mal die Folge 72 an. Das war echt interessant, was der erzählt hat. Hochdeutsch, nicht fränkisch.
Ja, nee, also da tut sich einiges, was das was angeht. Vor allem auch, wenn man das Drucken sieht, zum Beispiel vom Footprint her im Vergleich zu Carbon oder sonst wie. Oder überhaupt, du hast ja eigentlich eine viel bessere Materialausnutzung, kannst du gar nicht haben.
Ja.
Als wenn du es druckst, weil du hast keinen Verlust oder nur minimal. Ich habe keine Rechnung, wie aufwendig es ist, dieses Metallpulver herzustellen zum Beispiel und alles. Weiß ich nicht. Aber bin ich dran.
Ja, ist mein, also Carbon jedenfalls ist nicht so, also so Carbonfasern ist nicht so super von der Umwelt.
Und der Müll auch nicht. Und der Müll auch nicht.
Ja, den rechne ich da schon mit rein. Ne? Also
nee, schon allein die Herstellung vom Carbon ist unglaublich energieaufwendig und solche Sachen alles. Und jetzt sagen zwar, weil ich habe neulich einen Bericht gelesen, dass die Fahrradhersteller, die haben sich zusammengetan und haben darüber diskutiert mit dem Carbon-Recycling, was man da machen kann und so. Es sieht halt einfach schwierig aus. Und wenn man ehrlich ist, macht die Fahrradindustrie relativ wenig Müll verglichen mit anderen Industrien. Mhm. Aber das gilt halt als Entschuldigung nicht unbedingt. Also ist trotzdem eine Menge Müll, die da anfällt. Und wenn du dir jährlich ein neues Fahrrad kaufst oder auch nur alle 3 Jahre oder sowas, wie lange man halt so ein Carbonrad fahren kann, bis ein neues Geschoss her muss, dann machst du schon eine Menge Müll mit dem Ding.
Ja.
Aber gut, da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Du hast ja so ein, das gehört bei Politik, das passt ja ganz gut. Ne?
Ja, da gibt es noch eine Spitzenüberleitung. Du warst doch in Frankfurt auf was für einem Fahrrad unterwegs?
Auf einem O-Bike.
Ja. Und ich habe hier, ich habe einen Wahn im Guardian, war das letztes Wochenende, war ein Bild drin. Das ist der Hammer. Hast du es mal angeguckt?
Ich werde es gleich machen. Das ist dieser Berg.
Ja. Und wo sind die? Auf welcher Seite von dir gesehen sind die, auf denen du gefahren bist?
Gelbe.
Ja. Links.
Links, ja.
Wahnsinn, das ist ein Berg. Also da ist der Link drin. Der Titel ist auch sehr schön. Der heißt Chinese Bike Share Graveyard, a Monument to Industry's Arrogance. Ich weiß nicht, welche Stadt es in China ist. Auf jeden Fall sieht man auf dem Bild einen Berg, der, ich nehme das Wort, so groß ist wie ein Fußballfeld. Und so hoch, wie hoch wird es sein? 10 Meter? 12?
Ja. Ich schätze mal so 10. Ja.
Ungefähr daneben liegen Kräne und da kommen Lastwagen und die schütten da Leihräder drauf. Und die sind farblich, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, da sieht man die 3 chinesischen Fahrradverleih, die größten Hersteller. Ich glaube, die blauen sind letzte Woche in Konkurs gegangen. Die roten sind, glaube ich, Mobike und die gelben heißen wie nochmal, habe ich vergessen, Ofo, oder?
Oh, also ich hatte ein O-Bike, aber Ofo gibt es auch. Ja. Also je nach.
Also was ist das da? Ofo. Wahnsinn, die haben ja eigene Fabriken und hauen da Räder raus, ne? Und werfen die in die Städte rein, bei uns ja auch, ne? Also München, Frankfurt und jetzt Berlin, glaube ich gerade, ne? Und Köln ist auch, kommt auch demnächst.
Ja, das ist schon. Also mir hat jemand erzählt, ein Chinese, dass in China keiner mehr ein eigenes Rad hat, sondern nur noch die Dinger verwenden. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Zukunft ist, weil, okay, das O-Bike, was ich da hatte, ich wusste gar nicht, dass noch einteilige Kurbeln produziert werden auf der Welt, aber es hatte die, reicht ja auch. Und die Bremse hat geschliffen, es ist gefahren, das Rad, was tatsächlich sehr gut funktioniert hat, war die App. Ruckzuck, alles funktioniert.
Aha.
Konnte, obwohl ich nicht angemeldet war, konnte ich mich sehr schnell anmelden. Der ganze Prozess hat alles in allem mit Anmelden und sonst viel, glaube ich, 5 Minuten gedauert. Ich hatte ein bisschen Zeit, also habe es einfach, wollte es mal ausprobieren. Und mein Fahrrad kann nichts. Ne? Das hat keine Gangschaltung gehabt und gar nichts und war, so leidlich bequem. Hatte unplattbare Reifen.
Mhm.
Insofern war es jetzt nicht wahnsinnig komfortabel, aber es fuhr. Und die in China ist es ja wohl hauptsächlich so, dass es eben von und zu den öffentlichen Nahverkehrsmitteln benutzt wird, diese Räder. Und da gibt es riesige Stellflächen. Mittlerweile, ich habe gelesen, dass die Verleiher jetzt Personal anstellen müssen, die die Dinger ordentlich hinstellen und sortieren. Schmälert den Gewinn. Aber weil einfach das Zeug überall rumsteht. Ja, schmälert die Einkunft, weil einfach das Zeug überall rumsteht, den Leuten das ja egal ist. Kosten ja auch fast nichts zu leihen. Und in China ist wohl teilweise, fahren Leute rum und gehen in die Fabriken und verbieten denen die Produktion. Weil es einfach schon viel zu viel gibt. Und in Frankfurt, als ich gefahren bin da zur Messe, ich bin vom Hauptbahnhof zur Messe gefahren, da laufe ich normalerweise, ist überhaupt kein Ding, braucht man kein Rad. Aber es war halt da und da hatte ich dann den Weg. Und dann bin ich da lang gefahren mit dem O-Bike und kam dann an einer Ballontraube vorbei von einem neuen Anbieter, der aber irgendwie aus Dreieich kam. Und die heißen irgendwie Bikes oder Bike, ist egal auch wie die heißen. Und die haben da gerade Eröffnungsangebot. Es ist vielleicht der November in Deutschland nicht unbedingt der Startmonat für sowas. Fand ich ein bisschen obskur. Aber da kostet der Monat 1 €.
Vielleicht ist das ein Soft-Launch.
Ja, kann sein. Also die Räder waren dasselbe in Blau, allerdings mit Dreigangschaltung. Es sah aus, wie war dieselbe Fabrik, sicherlich. Mhm. Die hatte dieselbe Klingel, nur links. Und hatte eine Dreigangschaltung. Und wie gesagt, 1 Monat, 1 €. Das tut jetzt nicht weh. Verdienen wird dann niemand dran. Also was soll dabei rumkommen? Die Studenten, die die Ballons ausgetragen haben, kriegen ja schon 1 € die Stunde.
Naja,
hoffe ich mal.
Da muss halt auf anderen Wegen Geld verdient werden. Ne?
Ich verstehe es nicht. Aber ja, da muss ich mal zeigen, wo da der Markt hingeht, weil die Städte haben sie ja teilweise schon verboten, solche Leihsachen, weil sie einfach zu viel sind und alles zugemüllt wird mit dem Zeug.
So, jetzt haben wir 1,5 Stunden.
Oh, ich entschuldige mich für eventuell zu techniklastig.
Ja, meldet euch. Ich fand's ja super spannend und ich würde jetzt einfach hier eine Marke setzen und also wir können ja vielleicht reinschreiben, dass es nach 1,5 Stunden dann super interessant wird. Also die ersten 1,5 Stunden überspringen und dann berichtet Hans, wie er mit seinem Sohn im Matsch gefahren ist.
Oh ja, süß!
Ja.
Fuck Laser! Ihr wart im Matsch?
Ja. Also, ich muss dazu sagen, also im Sommer habe ich, gut, also sprechen wir eigentlich von unseren Kindern mit Namen, machen wir das oder nennen wir ihn mein Sohn? So? Weiß gar nicht. Ich habe ihn gar nicht gefragt, ob er das Recht ist. Dann lasse ich es mal. Ich nenne ihn mal hier, for the time being, nenne ich ihn mein Sohn. Der ist im Juni. Ah, das ist jetzt auch wieder privat. Nee, wurscht, ist ja 12 geworden. Und da dachte ich, der braucht ein Rad. Ach, und blöde Größe. Ich weiß gar nicht, wie groß er zu dem Zeitpunkt war. Irgendwie 1,50 oder so oder 1,55. Und ach, da passen viele, viele Räder nicht und sind zu klein oder zu groß und und dann fiel mir die Firma Woom ein. Die kennst du ja, ne?
Mhm, ja.
Und ich habe sicher schon mal davon von denen erzählt. Und dann ist ja so, naja, wenn man ordentliches Mountainbike für Kinder haben will, kostet das ja auch recht viel Geld. Und die von Canyon zum Beispiel, die gibt's für diese Größe gar nicht, ne? Die hören vorher auf. Und.
Aber das ist doch 24 Zoll, was er da hat.
26. 26?
Ach so, weil du so ein Riesenrad hast, deswegen.
26 Zoll. Und und das Rad ist der Hammer. Also genau, und dann habe ich im Juni ein Fahrrad gekauft, weil ich dachte, ja, zum Geburtstag, da schenkt man ein Fahrrad, ne? Und wum.at, oder? Ist das? Nee, da kommt Wum Records, wumbikes.com. Und die haben ja, da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, ein Konzept für Wilhelm jede Größe.
Wilhelm Otto Automata.
Ja, also momentan gibt es Fahrräder mit der Nummerierung 1 bis 6. Mhm. Also das 1 ist ein Laufrad und dann kommt 2 mit Pedalen und so. Ja, und ja. Nummer 6 ist für Kinder bis 14. Mhm. Steht da, ne? Und das Schöne ist, die sind auch noch günstig. Das Rad kostet 500 Euro.
Okay.
Und das wiegt nichts. Also das hat eine Mountainbike-Geometrie, hat keine Federgabel, keinen Umwerfer vorne, also hat One-By-Schaltung, ne? Mit 8 Gängen hinten und vorne einem und hat keine Scheibenbremsen, sondern V-Brakes. Was hat's noch nicht? Das wiegt 9,1 Kilo und ist aus Alu. Und ja, was haben wir jetzt? November? Mhm. Vor 2 Wochen ist er das erste Mal damit gefahren.
Naja,
weil der fährt
2 Jahre Zeit.
Ja, der fährt immer Roller, ne, hauptsächlich. Mhm. Also hat er so einen Stunt-Scooter. Mit dem ist er meistens unterwegs. Und irgendwie, mit mir konnte er nicht fahren, weil ich war ja verletzt. Und dann sind wir vor 2 Wochen, sind wir mal sonntags los, weil ich hatte so eine Drohne geliehen. Und die wollte ich ausprobieren und da wollte er mit. Und dann habe ich gesagt, okay, fährst mit deinem Rad. Rumgemault. Und dann. Aber dann. Ach komm und so.
Kann
aber,
mich jemand fahren?
Bitte?
Kann mich jemand fahren?
Ja, und dann sind wir da losgefahren zum Rhein, also nicht sehr weit. Und da hat ihm der Hintern wehgetan. Zu Recht, weil der Sattel, der drauf ist, taugt nichts. Und naja, dann sind wir da rumgeflogen. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und dann sind wir am Rhein, in den Rheinauen in Köln gefahren und es hat geregnet vorher. Und dann ist er durch eine Pfütze durch und boah, cool. Und wir müssen demnächst mal richtig Matsch fahren, hat er dann gesagt. Ne? Und dann habe ich so, okay, können wir machen.
Matsch ist super.
Ja. Und dann hat er jede Pfütze mitgenommen auf dem Weg nach Hause. Und ja, hat aber gejammert, zu Recht, über den Sattel. Ne? Mhm. Und dann Ja, und dann habe ich gesagt, okay, mach mal demnächst. Und dann war er krank zwischendurch und ich hatte irgendwie zu tun. Und dann haben wir eigentlich für heute ausgemacht gehabt, aber da wäre dann beinahe wieder was dazwischen gekommen, wollte sich mit einem Freund verabreden oder den mitnehmen, aber der hat kein Rad und dann wollte aber doch mit. Und dann, dann bin ich gestern Abend noch zu Decathlon und habe erstens eine Radhose für ihn gekauft, weil sowas besitzt er nicht, also damit er ein Polster hat am Hintern. Mhm. Und dann habe ich noch einen neuen Sattel gekauft dort. Ah, wusste ich auch nicht so recht, aber da waren...
Mann, bist du ein guter Papa. Bist du ein guter Papa. Hat er da einen Camelback dabei?
Ja, den hat er bei mir gesehen und dann wollte er den haben sofort. Also ist kein Camelback, ist wegen der
Deckerback, Decathlonback.
Ich weiß nicht, ob der von Decathlon ist. Ja, ich glaube schon. Aber die funktionieren ja alle gleich, so wie diese Surus. Die haben ja, die sind genial. Und jedenfalls den wollte er haben, hat er in seinem Rucksack drin. Und genau, anderen Sattel drauf. Dann haben wir heute früh, ich habe eine Tour ausgesucht. Die habe ich ja da, habe ich reingepostet, ne? Mhm. Erstmal Königsforst kurz Mountainbike Tour bei Komoot. Kannst mal gucken. Sind, genau, Königsforst. Dann sind wir richtig. Dann habe ich heute früh noch den Sattel montiert und also ich habe den ausprobiert. Das ist ein Kindersattel. Und ja, leidlich gepolstert. Ich habe übrigens erfahren auch, dass Decathlon ab nächstem Jahr eine Mountainbike-Offensive plant wohl. Also mit allem, mit ordentlichen Rädern und Schützern und was man braucht. Also wird weit ausgebaut werden, hat mir der Verkäufer gesagt. Und ja, dann war er zufrieden, also mit der Radhose und dem neuen Sattel war das Ding dann bequem. Was auf jeden Fall, was ich demnächst auf, ich hatte gestern schon welche in der Hand, aber hab's dann doch gelassen, weil ich auch keine Lust hatte. Dickere Reifen müssen drauf aufs Rad. Mhm. Aber er war
ja, die sehen ganz schön dünn aus.
Die sind sehr schmal, ja.
Wie Race BMX.
Ja, ja. Aber ihm hat's gefallen und er ist auch da durch den Matsch mit durchgefahren. Ne? Also siehst ja die Bilder, ne? Ist ja.
Ja, ja, aber die sind halt nicht so besonders durchschlagfest unter Umständen. Aber leicht.
Ja, sehr leicht. Ach, und dann nimmst du das Rad, an einem Finger kannst du das aus dem Graben ziehen, ne, wenn er hingefallen ist. Und das ist dann auch passiert. Also, und dann waren wir irgendwie so nach 12 Kilometern oder so und zwischendurch schnell den Berg runter. Also über 30 sind wir gefahren. Ne?
Und Tacho, du?
Ich hatte ja mein Telefon auf dem Lenker. Das war auch kräftig eingesaut. Und er hat ja nicht so die Fahrraderfahrung, ne? Mhm. Aber stellt sich nicht schlecht an.
Ja, die Stadtkinder, da ist schon ein bisschen, also ist nicht so einfach.
Wie gesagt, der fährt einfach nicht Fahrrad, weil er nicht muss. Und dann sind wir, dann war wieder eine super matschige Stelle. Also uns sind auch sehr vermatschte andere Mountainbiker entgegengekommen. Mhm. Und dann war wieder so eine super Matschstelle und da bin ich bin vorausgefahren und da waren irgendwie ein bisschen Steine im Weg. Und dann habe ich weiter ein Stück vorne auf ihn gewartet und guck mich um und sehe, wie er umfällt. Und in der Pfütze landet, in der tiefen Pfütze, komplett. Also halbe Seite, rechte Seite vom Jungen komplett nass.
Ah, blöd. Wie weit war es noch nach Hause?
Naja, 10 Kilometer ungefähr. Naja, scheiße. Also es war kalt, ne? Und dann, also die Handschuhe auch nass, dann habe ich ihm meine Handschuhe gegeben und habe ihm noch, also das nächste Mal definitiv komplette Wechselkleidung mit. Ich hatte noch eine Daunenweste im Rucksack und noch eine Regenjacke, das habe ich dann alles auf ihn drauf und habe abgekürzt, also wir sind dann auf geraden Forstwegen zurückgefahren, sodass wir dann, erstens abgekürzt und zweitens schnell waren wir dann, glaube ich, in 20 Minuten an der Bahn. Mhm. Also, weil wir sind ja da mit der Bahn aus der Stadt rausgefahren.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Und dann zurück und dann, also ist er beim Fahren, ja, wird man auch ein bisschen warm natürlich, aber ja, und dann stand da auch schon die Bahn dort und oder die kam dann auch gerade, fuhr nicht gleich, aber immerhin drin war es mollig warm. Mhm. Und ja, war zufrieden. Also demnächst mit besserer, also mehr Ausrüstung oder besser dabei, weil klar, man fällt mal hin. Ne? War aber gut. Und eben dann, ich glaube auch, wenn dann dickere Reifen drauf sind, dann machen diese, dann sind die Steine auch nicht mehr so knifflig.
Ja, gut, und dann meinetwegen, du fährst vielleicht voraus, ich weiß nicht, wie fit deine Hand schon wieder ist, aber du machst mal schon einen Bunnyhop drüber oder du weißt, was du zu tun hast.
Richtig, das ist es ja, ne? Ich habe ja viel mehr Erfahrung.
Und er hat die Erfahrung ja nicht.
Ja.
Das kenne ich schon auch und freut sich vielleicht, sitzt auf dem Sattel und alles bumm und plötzlich kommt irgendwie ein Huckel und schlägt ihn auf den Sattel raus.
Ja, ja.
Das kenne ich auch. Wir wissen gar nicht, was da vor sich geht. Ne? Na, stell dich doch hin. Nee, will nicht.
Füße auf die Pedale. Zack. Los.
Ja, die müssen dummerweise das ein oder andere erst mal selbst durchmachen, wie bitter das ist.
Ja. Aber das ist natürlich schon, also er ist ja weich gelandet, ne? Mhm. Und überhaupt, du siehst ja die Bilder, da ist ja alles dick voller Laub, ne?
Ja.
Und Laub und Matsch, das war so unser Untergrund und das war echt schön. Wir waren gar nicht so lange unterwegs. Klar, also sonst wäre man ein bisschen länger noch unterwegs gewesen, aber war echt gut. Und bei dem Wetter jetzt muss ich ein bisschen in Ausrüstung investieren.
Mhm.
Also halt winterfeste Sachen und so. Noch neue Handschuhe, vielleicht noch wärmere. Aber dann...
Ja, aber man kann ja mal womit anfangen.
Du kannst
ja nicht immer gleich mit einer Ausrüstung anfangen.
Ja, aber das ist auf jeden Fall. Und das ist auch die Sache mit dem Rad, ne? Weil das Rad, das ist ja, das fährt ja auch prima auf der Straße, ne? Und das ist jetzt kein Mountainbike, also ist ja nicht als Mountainbike gedacht, unbedingt.
Ja, ja.
Ne? Aber kommt gut zurecht damit. Naja, und dann der.
Tipptopp.
Ja, mit einem BMX-Helm kann man auch fahren. Und die Schuhe.
Warte mal, wie heißen denn diese Helme? Die Kinder haben einen Spezialnamen für die Helme, für die Protex. Ich nenne sie Protex. Die sind ja alle gleich, die Schüsseln.
Ja.
Aber die haben sie irgendwie Stunt-Helm oder sowas. Aha. Weil der Jakob hat ja schon ewig so ein Ding. Oh, hoppla. Mein Sohn hat ja schon ewig so ein Ding und ich ja auch. Ich mag die ja, die sind super. Und dann hat er erst gedacht bei der Fahrradprüfung, die haben alle so moderne, so leichte Helme. Und so. Aber letztendlich war es so, dass dann alle am Schluss solche Helme haben wollten. Also das mit der Credibility ist ja so eine Sache. Brauche ich dir ja nicht zu erzählen.
Nee. Und noch ein Supreme.
Wer will schon so
ein Supreme-Hoodie dazu?
Wer will schon so ein Mädchen? Sage ich jetzt mal sexistisch.
Die gibt es so auch in halt. Hellblau.
Ja. Gut, wo war man weiter? Also, Tipptopp und du bist aber jetzt drauf und dran, hier richtig auf Tour zu gehen.
Wieso?
Mehrtagestour?
Ach so.
Gefixt.
Ja, wobei diese Mehrtage ist richtig, ja. Also, ach so, das ging heute ganz gut übrigens, ne? Also, ich, natürlich, ich habe ja, das ist ja, war ja Labogelände, ne? Mhm. Und ich bin ja auch nicht so schnell gefahren und also war ja eher so zum Rumrollen, aber das ging mit der Hand und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr also dann wieder richtig fit bin. Und die Kölner Sektion des Alpenverein, die haben eine ziemlich große Mountainbike-Abteilung und da war ich am Freitag, haben die Mehrtagestouren für nächstes Jahr vorgeschlagen. Und da fahren sie zum Beispiel eine Woche ins Languedoc, oder ist es die Languedoc?
Ich habe keine Ahnung.
Und warte mal kurz. Ich muss hier nur einen. Also, das sind ja Mountainbike-Touren und das sind dann, also, das sind schon so Enduro-artige Sachen eher, ne? Also, und, oder in die Alpen und da sind dann schon, 1500 Höhenmeter oder so. Also die im Frühjahr, genau, und die erste, die interessiert mich, die geht ins Languedoc, die ist im Frühjahr und das sind eben, ja, ich glaube 6 Tage und da ist das Wetter dort schon einigermaßen gut, also geht an die 20 Grad schon im März und da kann man da ganz gut fahren und da fahren sie die meisten, also die Berge hoch und dann wieder runter.
Okay.
Und dann gibt es noch, und am Ende des Jahres gibt es eine, die ist ich nenne es mal Provence, irgendwo in der Nähe. Und da fahren sie mit dem Sektionsbus, also da fährt man mit dem Bus, so ein Transit, fahren alle mit. Mhm. Und im Herbst machen sie noch eine Tour und da geht's, weiß nicht, wie hoch die dann sind. Also das ist dann schon, das sind die Seealpen in Frankreich, genau. Seealpen heißt die. Kennst du die?
Der Name sagt mir was, ja.
Und also das reicht bis ans Mittelmeer dann. Oder Atlantik. Nizza, wo ist denn Nizza?
Mittelmeer.
Also die Ausläufer, also diese Tour endet im Atlantik, nämlich die fahren mit dem Bus und jeden Tag muss ein anderer fahren, den Bus.
Ah, okay.
Aber die haben gesagt, weil das teilweise so anstrengend, da wird jeden Tag gefahren, also richtig viel gefahren. Und da sind die Leute dann tatsächlich, haben sie festgestellt, froh, wenn sie mal einen Tag Bus fahren dürfen. Und weil da wird gelost, weil natürlich gibt es unterschiedliche Strecken und jeder, also wenn man gerade bei der tollsten dann Bus fahren muss, ist natürlich auch blöd. Andererseits hat man ja trotzdem 5 Tage, ne? Und da shutteln sie halt hoch mit dem Bus und dann wird runtergefahren. Und der hat dann gemeint, da gibt es halt teilweise, da gibt es eine Strecke und da hast du 2000 Höhenmeter Abfahrt.
Ja, das ist schon cool.
Und das ist schon cool, ne?
Ja.
Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich bin auch noch nie in den Alpen gefahren. Also langsam denke ich mir, so eine Alpenüberquerung oder sowas, das ist bestimmt auch cool mit dem Mountainbike. Vielleicht auch mal machen. Aber alles geht ja nicht, ne? Das kostet ja auch Geld. Also das ist zwar durch den Alpenverein und weil die mit dem Bus fahren und Selbstverpflegung. Das heißt, da bei der ist, glaube ich, keine Selbstverpflegung, weil da hat man zu viel Hunger. Da gehen sie immer in Restaurants, abends zurück, waschen, essen.
Ja, das glaube ich.
Und dann gibt es noch eine, die ist, und dann gibt es einen, den kenne ich, mit dem bin ich schon mal gefahren. Und der hat einen relativ trockenen Humor und der liebt Höhenmeter. Also er fährt gern den Berg hoch auch, ne?
Kann ich und ja gar nicht verstehen.
Nicht? Ich find ja Hochfahren schon auch eine Herausforderung, auch wenn es steil ist und so. Ich mag das ja, ne? Aber irgendwann ist gut. Aber dann hat er irgendwie einen Kurs und dann hat er irgendwie in den am Ortler, Finchgau heißt es. Mhm. hat er die das Höhenprofil einer Tour gezeigt. Das war eine Zacke. Also ich ging irgendwie auf 0 Meter los oder so und auf 2000 hoch. Steil. Aber auf der anderen Seite ging sie runter. Es war eine Zacke, ne? So war die Tour. Und dann macht er noch eine Tour in die Vogesen, also so Alsace, also Elsass. Und da ist aber eher so wie bei uns, so Mittelgebirge. Da hat man auch viele Höhenmeter, weil das muss ja sein, wenn man mit ihm fährt. Aber die gehen da geht's halt immer rauf und runter. Aber auch gut. Also ich bin mal gespannt. War interessant ist auch das Anmeldeverfahren. Also die werden alle gleichzeitig freigeschaltet auf der Website. Und das funktioniert so dann so ähnlich wie beim iPhone kaufen. Also 0 Uhr. Werden sie freigeschaltet und dann sitzen die Leute am Computer und melden sich an.
Da muss man dann schnell sein, wenn es nur 8 Plätze gibt oder so.
Ja, muss man. Aber die haben dann auch noch, also weil die wissen das ja und sie haben gesagt, sie machen auch noch ein, also sie gucken noch, die quasi, es sind zwei Leiter dieser Gruppe und die gucken dann nochmal an und wenn dann einer da zum Beispiel bei einer Tour mitfährt und der war schon dreimal dabei, ne, und hat sich halt um 0 Uhr angemeldet, dann kann das gut sein, dass er nicht mitfahren kann und stattdessen einer drankommt, der noch nicht dabei war, aber den sie kennen und von dem sie wissen, dass er da, weil kann nicht jeder mitfahren, das ist schon anspruchsvoll, diese Frankreich-Trips, da muss man schon ein bisschen, also fit muss der auch sein, ne, um da mitzufahren, ja. Und dann muss da auch ein bisschen was können. Und dann sortieren sie das, ne, also, oder rufen da mal an oder so, sagen wir, was, für die Tour hast du dich angemeldet, meinst du echt, dass du das packst und so. Also es wird dann nochmal geguckt. Ich bin mal gespannt. Okay. Habe mich gleich mal bei den beiden Leitern eingeschleimt, aber ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Und nächstes Jahr ist ja so Mehrtagestour. Weiß ich nicht, ob ich so bei diesem Gravel-Ding mitfahren wollte. Ne,
jetzt machen die das auch, oder was?
Nee, das machen sie nicht. Aber einer macht so ein Overnighter für Anfänger. Mhm. Also ohne große Ausrüstung, aber der hat irgendwo, das ist in, ja, hier im Bergischen fährt er. Also hat er die, kann man sein, hat halt eine Tour vorgestellt und wann die ist, im Juni und ja, also so mit alles, mit Zelt und alles will er nicht, hat er auch nicht, aber er möchte so ähnlich so ein bisschen mit leichter Ausrüstung übers Wochenende weg und dann hat er irgendwo einen Zeltplatz ausgemacht, wo man auf Stroh schlafen kann. Mhm. Und dann nimmt man sich ein bisschen Essen mit, dort kann man, glaube ich, irgendwelche Kochsachen benutzen auf dem Zeltplatz. Naja, auch nicht schlecht. Was gab's noch? Gab noch ein paar. Das Odenwald. Der hat irgendwie, aber das ist Strecke, irgendwie so 130 Kilometer am Tag oder so. Nee, einmal 80 und einmal 50, glaube ich. Naja. Aber gibt ganz schön was. Und sonst gibt's halt so Tagestouren. In der Gegend. Ich werde da auch um 0 Uhr dort sitzen und mich mal für Sachen eintragen. Falls jemand aus der DAV-Gruppe zuhört, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Ja. Und
okay.
Du?
Okay, Mann, ja, ich weiß noch nicht.
Du hast reingeschrieben, dass du ein E-Bike haben willst.
Ach so, ja, da kommt man leichter berg hoch. Nee, aber da spreche ich dann beim nächsten Mal drüber.
Okay.
Gibt's weil noch, nämlich, ja? Wie lange sind wir jetzt schon? 2 Stunden? Hm. Oder? Ist doch eine schöne Zeit.
Ja. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne?
Damit genau.
Noch mal eine Floskel reingeworfen.
Das ist schön gemacht. Nee, vielleicht dauert es ja zur nächsten Sendung nicht ganz so lang. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, vielleicht schaffen wir sogar vor Weihnachten noch oder so eine Jahresendsendung wieder.
Ui,
müssen wir
mal gucken.
Ja, ist ja klar. Bald soweit. Nächste Woche ist schon Dezember.
Advent.
Weil sonst, weiß ich nicht, hast du noch was Wichtiges an unsere Hörerinnen und Hörer mit Sternchen oder nicht?
Nee. Naja, warte mal, lass mal gucken. Ja, ich habe noch einen. Ich habe noch einen interessanten Artikel gelesen im bikeradar.com. Und zwar mit der schönen Überschrift: This is why drop bars sometimes suck. Also deshalb sind Rennlenker manchmal blöd.
Mhm.
Und der Untertitel ist wie ich eines Tages einen super breiten Mountainbike-Lenker an meinem Fixie montiert hat und der mir eine wichtige Lektion gelehrt hat.
Oh, das mit den breiten Lenker haben wir beim Rennenfahren gesehen mit den Fixies.
Ne? Ja, also mein Tipp, lesen, also der Matthew Allen, ich glaube, den kenne ich. Jedenfalls ist es halt ein Aufruf, Mauern im Kopf einzureißen und mal unkonventionelle Wege zu gehen. Mhm. Und er hat festgestellt, so ein Rennlenker in der Stadt und so braucht kein Mensch. Und so ein breiter Lenker, boah, cool, super. Der einzige Nachteil ist, wenn er sein Rad in die, das nehme ich jetzt mal vorweg, wenn er sein Rad in die Wohnung trägt, dann bleibt er manchmal mit dem Lenker hängen, weil der so breit ist. Aber ansonsten hat er eingesehen.
Und zwischen den Autos durch halt einfach schwierig. Ne?
Ja, okay. Aber du kannst da Druck drauf aufbauen. Und er sitzt aufrechter, also als vorher. Warum auch nicht, ne? Und also den hat er auf sein olles Fixie drauf gebaut, ne? Eine Bildunterschrift: Look at all that lovely space. Und weil an dem Lenker befindet sich ein Bremsgriff für vorne.
Ne? Zauberhaft.
Das fand ich ganz schön, also weil bei mir ist ja so, ich habe ja auch einen Vorteil gegen Rennlenker und ehrlich gesagt will ich überhaupt keine fahren. Also jetzt habe ich vielleicht mal auf einem Rennrad, aber weiß auch nicht, ich mag. Vielleicht sollte ich es mal machen, aber ich sehe keinen großen Grund dazu.
Auf einem Rennrad ist echt nicht schlecht.
Ja, muss ich vielleicht mal machen. Ich habe überlegt, ob ich, aber ich muss auch mit meinem Geld ein bisschen haushalten, aber ich habe überlegt, weil ich da auch eine schöne Sendung gesehen habe, mir einfach bei eBay vielleicht mal ein altes Rennrad zu kaufen. Also jetzt kein Vintage, ne? Sondern einfach ein gebrauchtes Rennrad, um eins zu haben.
Irgendein Alu-Stevens.
Ja, sowas. Ja. Und mit einer halbwegs vernünftigen Ausstattung und vielleicht mit nicht ganz so super schmalen Reifen, aber da weiß ich nicht, was da geht. Und da müssten wir gerade jetzt im Winter relativ günstig bekommen, oder?
Klar, guck doch mal. Mhm.
Ja, das war's eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ich habe noch ein. Wollen wir Picks machen? Ich habe einen ausgesucht, aber so richtig überzeugt bin ich davon auch nicht. Können wir vielleicht einfach lassen, oder?
Ja, glaube ich.
Command Shift, zack, weg. Okay. Was?
Command Shift, zack, weg.
Command Shift, linke Pfeil, und dann ist alles ausgewählt und Delete.
So. Gut. Also dann weg.
Ja, dann war es das für heute, ne? Sagen wir so, also bitte meldet euch und sagt Bescheid, ob das zu viel Technik war oder ob das interessant war vielleicht sogar, weil das kann ich noch, weil wir ja schon lang planen, ob wir mal so Spezialsendungen machen. Tatsächlich. Ja. Eine Liegerad-Sendung plane ich zum Beispiel, wenn da jemand besonderes Wissen hat oder so, gerne melden. Und auch sonst zu Themen. Also ich fand spannend, weil da warst du jetzt du der Experte und kanntest dich aus. Ne? Und
ich kann da auch noch mehr erzählen.
Ja, oder ja, oder vielleicht.
Vorsicht, der hört gar nicht mehr auf.
Okay. Alles klar. Also. Dann war's das für heute. Ich bin Hans.
Und ich Thomas.
Tschüss.
Baba. Adele.